Es wird mal wieder Zeit, die wirklich großen Fragen der Menschheit zu klären. Warum sind Labormäuse weiß? Ist Brain wirklich größenwahnsinnig? Und wie schafft man es, nach einem harten Tag voller Experimente die Weltherrschaft an sich zu reißen? Das und vieles mehr klären wir heute. Viel Spaß, ich bin Fred. Das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Was machen wir eigentlich heute Abend?
Dasselbe wie jede Folge, Delio. Wir überziehen die Welt mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Sachgeschichten.
Aufgenommen.
Nav.
So. Boing.
Vielen Dank an unseren inoffiziellen Musiksklaven Delio, der auch in unserer Pokémon-Folge zu Gast war, der uns dieses wunderbar herrliche Intro aufgenommen hat.
Wie geil.
Dankeschön.
Und damit herzlich willkommen im Kack und Sach Studio. Herzlich willkommen, Tobias.
Schönen guten Abend.
Gummipuppe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wohlriechender, gut genährter, bärtiger Mensch.
Vielen Dank.
Auf der anderen Seite Richard.
Hallo.
Ex-Filmkritiker, freiberuflicher Fotograf, etwas weniger bärtig, etwas weniger gut genährt, dafür relativ schlecht riechend. Nein, auch.
Moment, dafür relativ schlecht
riechend? Auch ein.
Warum kriege ich ausgerechnet das sozial nicht anerkannte, die sozial nicht anerkannte Eigenschaft?
Auch ein.
Frag dich mal wieso.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Auch wohlduftend. Ja, herzlich willkommen. Wie geht's euch, Jungs?
Ja, weißt du, wer Sport macht, der stinkt halt auch, ne?
So. Deswegen mache ich keinen Sport.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ne?
Das dufte fantastisch.
Das ist ja auch gut für die Haut, weißt du so? Ne? Je mehr du isst, dann entstehen halt auch keine Falten, weil das spannt so.
Ja, genau. Ja, wie geht's
so
uns? Gut.
Ja, geht so ein bisschen. Ja. Ich habe ein bisschen Reizdarm, aber sonst.
Ja, das wollten wir wissen. Weißt du, ein Gut hätte es getan auf die Frage, wie geht's dir, will ich nicht wirklich wissen, wie es dir geht, sondern ja. Ich will ein Gut und selbst hören.
Prost.
Prost.
Das ist so ein bisschen wie dieses hier, ne? Ich gehe nochmal aufs Klo, bevor ich den Weg nach Hause antrete, denn ich habe so leicht Diarrhoe und wenn ich dann kacken gehe, bleibt noch ein bisschen Scheiße in den Haaren hängen und irgendeiner ruft dir hinterher. Ein einfaches, ich bin gleich wieder da, hätte es auch getan. Ja.
Gut.
Gar keine Gläser. Oh Gott, schmeckt das
gut. Ja, ist das ein Rater davon? Darf ich mal probieren?
Ja, kannst du gerne.
Schmeckt wir sehr gut. Trinken alle aus der Flasche ganz ordinär, pornös heute.
Der gemeine Amerikaner würde sagen, sehr europäisch.
Darf man Werbung machen? Grevensteiner. Tolles Bier, tolles Radler, merke ich gerade.
Mhm. Die Folge nicht gesponsert, eingetragene Marke.
Ja. Aber falls ihr darüber nachdenken solltet.
Wir brauchen echt einen Biersponsor, Leute.
Das ohne so Scheiße.
Also wenn ihr jemanden kennt, der in der Brauerei arbeitet, wir müssen die von uns aus einfach mal anschreiben.
Ja, lass mal Feltins anhauen. Die haben auch schon mal einen Film von mir gesponsert im Studium. Das war ganz geil.
Echt? Ich bin dem immer nicht ganz so zugeneigt, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben ja Mönche schon mal irgendwie, haben wir ja mal festgestellt, als Zuhörer verloren. Und jeder weiß, das beste Bier machen Mönche.
Ja, aber Feltins wird nicht von Mönchen gemacht, sondern...
Doch, das wird auch von Mönchen
gemacht. Sind das nicht Schalker?
Das sind wohl Mönche.
Voll die Mönche.
Naja, aber nee, also...
Meschede Grevenstein wird... Feltins GmbH, ich verstehe das.
Also irgendein Biersponsor, der kann uns ja mit Bier vollschmeißen, wie er will. Dadurch wird der Inhalt unserer Sendung ja nicht beeinflusst, denn trinken...
Schon.
Ich wollte gerade sagen, hast du dir mal... Welche Folgen hast du nicht gehört? Oder erinnerst du dich nicht mehr?
Wenn wir jetzt hier so eine Bierpipeline liegen hätten, was meinst du, wie die Folgen dann aussehen würden? Dann würden wir auch nicht mal donnerstags aufzeichnen.
Ja. Und wenn wir vor allen Dingen einen Biersponsor hätten, dann hätte ich ganz gerne auch noch einen Schnaps und einen Häppchensponsor, so Käseecken oder sowas.
Boah, das wäre geil.
Ja, Mann. Der durch so eine Pipeline uns immer so Schinken zuschiebt.
Die Kack- und Sachgeschichten werden präsentiert von Herrengedeck. Immer eine gute Idee. Herrengedeck.
Die Kack- und Sachgeschichten werden präsentiert von Schinken. Schinken.
Sand. Sand ist überall. Gewöhnen Sie sich dran.
Gut. Wollen wir singen?
Ach so, wollen wir jetzt noch? Wir haben hier noch einen Chor.
Pinky und the Brain. 1, 2, 3, 4.
Der Pinky und the Brain. Ja, Pinky und the Brain. Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky, ja, Pinky und the Brain. Brain, 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 Brain. In jeder neuen Nacht entwickeln sie einen Plan und greifen nach der Macht in ihrem Größenwahn. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Jeder kann es sehen, doch keiner verstehen. Brain will die ganze Welt, weil es ihm so gefällt. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain.
Natürlich! Geil!
Sorg! Er sagt auf Deutsch voll oft:
Natürlich!
Also Pinky.
Kommt eine extraterrestrische Lebensform, die aus unerfindlichen Gründen unsere Sprache zwar perfekt spricht, aber keinen Plan von unserer Popkultur hat auf die Erde, und fragt die wichtige Frage: Was ist Pinky und der Brain?
Ja, Pinky und der Brain ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie der Warner Brothers Studios, basierend auf den Animaniacs, also ein Spin-off der Animaniacs.
Eingetragene Marke.
Ich mag ja kurze Sätze.
Was? Du sagst immer nur wenige Sätze.
Das, ja.
Was über die Länge der Sätze gesagt.
Kurz, insgesamt aber auch kurze Sätze.
Okay.
Ah, also. Kretlicht auch so ein Buch von Günter Grass beiseite mit dem Kommentar: Ich mag nur kurze Sätze.
Ja, echt. Parataktisch. Nee, warte mal, para ist hypotaktisch.
Hypotaktisch, ja. Okay.
Egal.
Arschloch.
Okay, Pinky and the Brain ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, unter anderem von Steven Spielberg ins Leben gerufen, und behandelt zwei Labormäuse, die die Welt erobern wollen und jedes Mal dabei scheitern.
Hat Steven Spielberg wirklich mitgemacht oder haben die
das Executive?
Oder haben die,
nee, der hat die auch miterfunden.
Oder, weil oft heißt es ja Steven Spielberg Presents, aber die haben halt nur den Namen geklaut, so wie bei den drei Fragezeichen und Hitchcock.
Ja, nee, also nee. Das Ding ist, wie heißt das? Erfunden wurde das von einem gewissen Tom Rugger oder Rüger mit Doppel-G auf Englisch.
Rugger.
Und Steven Spielberg.
Genau.
Also die haben ja die Animaniacs da gebastelt und als Teil dessen halt eben auch Pinky und Brain, das waren Figuren bei Animaniacs, woraus dann ein Spin-off entstand. Also Steven Spielberg wird jetzt mit der Serie an sich nicht so viel zu tun haben. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass er es nie gesehen hat.
Na doch, ist seine Lieblingsserie, und er hat doch zwei Pinky und Brain Figuren
auf seinem... Animaniacs hat er nie gesehen.
Genau, und er hat aber von Pinky und Brain hat er zwei Figuren auf seinem Schreibtisch stehen.
Echt?
Und es soll tatsächlich auch Gerüchte geben von Mitarbeitern von ihm, seinem Produktionsbüro, dass wenn er nachdenkt, er immer die Titelmelodie summt. Wenn er über irgendwas nachdenkt, wenn er kreativ arbeitet, wenn er über irgendwas nachdenkt, dann summt er wohl die Melodie die ganze Zeit.
Ja, die Melodie ist auch cool, muss man sagen.
Ja. Erstausstrahlung war 95. Also ich sag mal, die 90s-Kids, die uns hören, ich glaube, das sind die meisten.
Wann genau 95? Die erste Folge von Pinky and the Brain, siehst du nämlich, wie Brain gemacht wird, und die haben Videoaufzeichnungen und die sind datiert mit 9.9.95.
Echt?
Genau an demselben Datum kam die erste Folge, ja.
Ach cool, das ist ja witzig.
90s-Kids werden sich jetzt fühlen, mal wieder wie der Fisch im Wasser. Euch muss man, glaube ich, da nicht viel erzählen. Alle, die später aufgewachsen sind, schämt euch.
Dafür, dass ihr später geboren seid.
Ja. Nehmt es als mal wieder als Bildung eurer popkulturellen Bildung.
Ja. Das war ein toller Satz.
Weißt du, das ist einfach eine weitere Abschaffung der Kack- und Sachgeschichten der Erbschande.
Ja.
Der Erbschande. Alter, hier fliegen auch Begriffe heute durch die Gegend.
Ja. Entarteter Podcast.
Das sind wir. Wenn man uns zusammenfassen würde, dann würde man tatsächlich entarteter Podcast schreiben. Ja. Die beiden sind Labormäuse. Manchmal auch als Laborratten einfach so dahingestellt, aber es sind Mäuse.
Weiße Mäuse.
Weiße Mäuse.
Weil in Laboren sind weiße Mäuse sehr gut, um Wehen zu finden.
Kommen wir später nochmal auf die Spezies Maus zu sprechen. Sprechen später auch noch über verschiedene andere spannende Themen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in das Thema einsteigen sollen mit Pinky und der Brain. Also sollen wir irgendwie beispielhaft ein paar Episoden nacherzählen, grob? Oder,
ja, keine Ahnung. Man kann ja jeder seine Lieblingsepisode mal sagen.
Das, naja, okay. Lass uns doch erstmal damit anfangen mit den Klassikern. Wir haben ja erstmal, wir haben so ein Worldbuilding, haben wir ja immer drin. Ne? Und mich persönlich würde zum Beispiel auch interessieren, weil jetzt bei der Recherche und auch jetzt, wo ich wieder ein paar Folgen gesehen habe, habe ich gemerkt, als Kind sind viele der Witze, zum Beispiel auch bei Pinky und der Brain, ist so way over your head, ne? Also sind richtig krasse Sachen teilweise. Wie fandet ihr es als Kind?
Ich fand es als Kind witzig. Ich war aber einer der wenigen so ein bisschen im Freundeskreis, beziehungsweise so in der Familie vor allem. Ja. Also ich weiß, meine Brüder mochten es damals nicht. Timo, also der mittlere später ja. Ich glaube, weil sie einfach zu jung waren, als wir das geguckt haben. Ich habe das natürlich streckenweise gar nicht begriffen, was die Problematik war. Ich erinnere mich an so eine Folge über Zigaretten, also dass das Brain über die Tabakindustrie die Welt erobern wollte. Die Problematik habe ich nicht ganz verstanden, weil ich keine Ahnung hatte, was Sucht bedeutet.
Für die Folge haben sie ein Emmy bekommen übrigens. Ja, ne? wegen der Herangehensweise der Tabakkonzerne und weil Pinky und der Brain halt ein komplett negatives Fazit darüber gezogen haben. Ja. Dann.
Das ist auch normalerweise endet jede Folge mit, was machen wir morgen am Brain? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Die Welt ist ja, also normalerweise sagt Pinky dann was Dummes und Brain sagt, nein, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und in der Folge, die endet halt damit, was machen wir morgen Abend, Brain? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, wir versuchen uns das Rauchen abzugewöhnen.
Ja, jede Folge, lass doch mal ein bisschen auf diese Exposition nochmal eingehen, auch für die, die die Serie nicht kennen. Die Serie endet am Anfang immer, Delio hat in seinem Song das vorhin auch aufgenommen, mit der Frage, Brain, was werden wir heute Abend machen? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Das sind zwei Labormäuse in einem Käfig in den Acme Laboratories, also das spielt in diesem Warner Brothers Universum, im selben Universum, wo auch Bugs Bunny und die ganzen anderen kranken Cartoons.
Generell die Looney Tunes, also einer der Macher von Pinky und der Brain hat auch hier die Looney Tunes gemacht, die Tiny Tunes hat er gemacht. Und die spielen halt komplett im Universum auch mit Freakazoid zusammen und den Animaniacs und den Tiny Toons tatsächlich. Ja.
Und die sind eben in diesen Acme Labs, in diesem Labor, in diesem generischen Laboratorium, in diesem Käfig drin. Und Brain versucht immer, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es sind zwei Mäuse. Wir gehen gleich noch auf die Mäuse im Einzelnen an. Es ist einmal Pinky, der Vollpfosten, der Sidekick und die Hauptfigur Brain.
Naja, sind beide die Hauptfiguren eigentlich.
Aber Brain ist der federführende Charakter und Pinky ist halt
der die Abenteuer vorantreibt.
Ja, und Pinky ist halt so ein Sidekick-Charakter. Ja. Ne? Also er macht eigentlich nicht viel, es ist lustig, unterstützt Brain und hier und da hat er mal so Drehbuch-theoretisch Trickster-Funktion, mal eine gute Idee, die Handlung. Also oder die den Helden vorantreibt und der ist in dem Fall halt Brain.
Ja. Brain stößt immer die Handlung an, so gut wie immer. Er ist, um ihn mal kurz zu charakterisieren, klein, eher dicklich, hat ein ganz merkwürdiges Gesicht.
Er ist an Orson Welles angelehnt.
Gehen wir später drauf ein. Hat so ein bisschen ein Gesicht, das aussieht wie so ein Mops halt, wie ein Hund.
Ja, stimmt. Ne? Ja.
Wie so eine Bulldogge mit so schlabberndem Backen so ein bisschen.
Ne? Unfreundlich, unsensibel, verbittert, sarkastisch, hat aber auch ein weiches Herz, wie man aber nur in wenigen Folgen erfährt. Er ist extrem intelligent. Es wird in manchen Folgen angedeutet, dass er tatsächlich das extremst intelligenteste Wesen auf der Welt ist, worüber wir uns noch streiten werden. Er begeht aber fast immer irgendeinen kleinen Fehler oder lässt irgendein kleines Missgeschick zu, das am Ende meistens im letzten Moment den Plan seiner Weltherrschaft dann grandios scheitern lässt.
Oder er kalkuliert sich einfach in seinen Plänen. Also es muss nicht immer ein Missgeschick sein, sondern er übersieht irgendwas oder blendet etwas mit Absicht aus.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Also irgendwas geht immer ganz generisch dann falsch. Irgendwas, was das Superhirn dann nicht durchgedacht hat. Er hat einen Erzfeind in den ersten paar Folgen. Also Pinky und der Brain gibt insgesamt, ich glaube, 56 Folgen oder so. Ja,
wir haben noch nicht über Pinky gesprochen.
Nee, ich meine,
hin und her.
Ich wollte nur noch mit Brain weitermachen, weil du hast ganz ausgelassen, dass er halt einen Erzfeind noch hat. Snowball, der Hamster.
Ja, ist praktisch die gleiche Figur.
Ja, nur als Hamster.
Nur ein Hamster.
Kommt aber sehr selten vor, wenn ich mich richtig erinnere.
Der kommt immer mal wieder vor.
Der kommt nur in der ersten, vielleicht 20 Folgen sein. Danach ist der Sprecher nämlich gestorben und deswegen sind sie nie wieder auf Snowball eingegangen.
Echt? Ja. Die zweite Hauptfigur, Pinky, dünn, groß, schlank, ist mega fröhlich immer, total übertrieben, gut gelaunt. Lustig, mega naiv, neigt aber auch zu emotionalen Ausbrüchen, fängt dann irgendwann an zu flennen oder rastet irgendwie aus, wodurch der Plan auch oft kaputt geht. Er hat sprachliche Ticks.
So eine Art sehr lustiges Tourette.
Ja. Anstatt
also er beendet.
Ja, sein Ausdruck der Freude, so wie Homer Simpsons Doe. Also D-O-H ist bei ihm halt Narf.
Ja,
also N-A-R-F.
Er beendet viele Sätze mit irgendwelchen willkürlichen Geräuschen. Das kann ein Wort sein, wie zum Beispiel Türlich, das sagt er sehr oft. Mhm. Also so, aber Brain, ist das ja eine schlechte Idee, Türlich. Oder halt eben mit völlig sinnlosen Wörtern, beziehungsweise Lauten, wie zum Beispiel eben Narf. Ja. Das sagt er, glaube ich, am häufigsten. Oder Sort oder Point.
Ja. Also, Narf, Sort, beziehungsweise Sort im Englischen, im Deutschen Sorg. und Trotz. Übrigens, Trotz, darauf ist er gekommen, weil das Sort gespiegelt ist. ich habe übrigens rausgefunden, wofür Narf steht.
Ja, das ist mega geil.
Das wird in einer Folge erklärt. Da fragt Brain Pinky, was heißt denn eigentlich Narf? Und Pinky antwortet dann, das ist im Prinzip das gleiche wie Sorg oder Boy.
Ach so, nee. Ach so, ich dachte, du meinst den richtigen Ursprung, warum sie es eingearbeitet haben.
Nee.
Einer der Macher kommt aus der Marine und NARF ist die Abkürzung für nukleare Angriffs irgendwas. Also wirklich so ist ein Code für quasi wie so ein Erstschlag für irgendwas. Und der heißt NARF. Und deswegen haben sie das mal eingebaut.
NARF.
Das ist genau wie Brain, der Name von Brain. Also Brain ist auch der Name des Forschungsprojektes, weswegen Pinky und Brain entstanden sind. Weil Brain ist auch eine Abkürzung für dieses Forschung. So heißt das. Nee, das war auch Biological, Radioactive, irgendwas. Okay. Halt. So, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber Brain ist auch eine Abkürzung.
F steht für Feuer. Das
seine Pinkys Lieblingsfarbe übrigens ist Sonnenscheingelb. Und um Brain zu zitieren, Sigmund Freud hätte an Pinky seine wahre Freude gehabt.
Ja, ihm wird auch sehr häufig so eine emotionale Intelligenz zugedichtet. Also er ist halt im Gegensatz zu Brain sehr viel mehr in der Lage, Empathie sinnvoll umzusetzen. Mhm. Also Brain ist jetzt nicht empathielos, aber halt so, ich sag mal, sie zu verstehen und auch sinnvoll umzusetzen, sich in Leute hineinzuversetzen, Pläne. Also sehr, sehr häufig im Vorfeld schon als Idiotie abzutun, beziehungsweise ja. Brain, du übersiehst da irgendwas oder Brain, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil er halt viel mehr darauf eingeht, weil viele der Pläne von Brain mit Menschen zu tun haben, die Menschen zu verstehen und deswegen auch vornherein schon zu wissen, dass das so nicht klappen wird, weil die Menschen so nicht ticken. Das hat man relativ häufig, zum Beispiel auch in der Tabakfolge. Da sieht er das halt auch schon kommen, dass das so nicht funktionieren wird.
Er ist so eine kleine gute Seele halt irgendwie. Er ist auch nicht immer die beste Aufmerksamkeit irgendwie, wenn Brain irgendwas
sehr leicht ablenkbar.
Da ist er zum Beispiel, so ist er auch zu seinem Namen gekommen. Das ist nämlich auch im Original. Brain regt sich nämlich darüber auf, dass die Forscher, die ihn gemacht haben, dümmer sind als er. Mhm. Und er sagt dann im Prinzip sowas, erst mit Pinky ist er in seinem Käfig und er sagt, they don't have as much brain as I have in my Pinky. Und Pinky sagt halt, what? Und fühlt sich halt angesprochen. Seitdem heißt Pinky halt Pinky. Und Pinky im Englischen ist der kleine Finger.
Ach so. Geil. Sehr gut. Ganz interessant, er wird sich das mal auf Englisch anzugucken. Pinky spricht so einen ganz extrem übertriebenen Cockney-Akzent. Das ist so dieses Assi-Londonerisch. Mhm. Wenn du so gar keine, Konsonanten mehr benutzt.
Robert Paulson, ja. Der Sprecher von ihm. Sein Name ist Robert Paulson.
Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt in Vorbereitung auf die Folge. Und lass uns einfach mal so über ein paar Folgen so sprechen, um über so ein bisschen in diese Inhalte, in diese Welt reinzukommen. Staffel 1, Episode 2 vom Mann.
Ach, du willst gleich explizit werden, also dann fangen wir mal an.
Nur so ganz kurz.
Also ich kann jetzt sagen, welche meine Lieblingsfolge war. Ja.
Vom Mann zur Maus. Da möchte Brain eine Maschine bauen, um die gesamte Weltbevölkerung mit Voicemails, also mit Anrufbeantworternachrichten voll zu spammen, sodass sie keine Zeit mehr haben, um auf irgendwas anderes zu reagieren. Das Ganze hat einen Haken, wie so oft, kostet es viel Geld. Es ist ganz oft bei Pinky und Brain so, dass sie Geld brauchen. 1,6 Millionen Dollar. Dann haben sie eine Idee und zwar möchten sie einen Arbeitsunfall vortäuschen. Um wie nennt man das? Entschädigung zu bekommen. Dafür braucht man aber erstmal einen Job.
Versicherungsgeld, ja.
Dann baut sich Brain einen riesengroßen mechanischen Menschen, in den er reinsteigt. Also wie so ein Gypsy Danger Mensch für sich als Maus.
Den hat er aber schon vorher, den hat er auch schon in der ersten Folge, wenn sie bei der Gewinnspielshow teilnehmen, das ist ein Mansuit.
In der Folge baut er ihn tatsächlich, weil das ist die zweite Folge gleich, aber den benutzt er immer mal wieder.
Ja.
Den benutzt er immer mal wieder, den Mansuit.
Mega geil, ist halt ein riesiger, so ein Menschenkörper und oben guckt Brain nur raus mit seinem Kopf, also sieht aus wie so ein großer, muskulöser Typ mit so einem Schrumpfkopf.
Geil, ja. Super geil, mega gut. Der Mansuit.
In diesem Mansuit hat er dann ein Vorstellungsgespräch bei einem Rückversicherer. Ein Rückversicherer wird auch erklärt, ist eine Firma, die Firmen versichert, die Firmen versichert. bei diesem Vorstellungsgespräch zerstört er den Schreibtisch des Typen, den er ihn interviewt, benimmt sich mega daneben, wird aber mit Handkuss eingestellt, weil der Typ sagt, ja, das ist jemand, der die Sachen in die Hand nimmt. Also ein Seitenhieb auf den American Dream, sage ich mal. In diesem Job belästigt er dann aus Versehen eine Frau sexuell.
Ja!
Muss man sich selber angucken, kann man schlecht erklären. Er täuscht dann einen Unfall mit einer Mikrowelle und Kaffeeweißer vor. Also er täuscht vor, dass die Mikrowellenstrahlen in Verbindung mit Federweißer ihn in eine Maus verwandelt haben.
Kaffeeweißer. Federweißer ist ein Sekt.
ihn in eine Maus verwandelt haben. Er zieht einfach den Mansuit aus und sagt, Hilfe, ich wurde in eine Maus verwandelt. Dann gibt es einen Gerichtsprozess. Und das Problem von Brain ist, dass das Gericht ihm nicht glaubt, dass er eine Maus ist. Also er sitzt da halt als ein paar Zentimeter große Maus. Und das Gericht glaubt ihm nicht, dass er eine Maus ist, weil er zu intelligent ist und zu klug daherredet. Und dann wird er verurteilt wegen Betruges und Nacktheit im Gericht. Das war die Folge.
Ja, ich hab tatsächlich heute Mittag nochmal meine Lieblingsfolge geguckt, an die ich mich von früher noch erinnern konnte. Also nicht die Raucherfolge, die ist auch sehr cool, die haben wir nochmal gesehen. Aber also als Kind war meine Lieblingsfolge, und ich weiß gar nicht wieso, weil ich habe sie eigentlich nicht begriffen. Ich mochte als Kind immer nur den Stil. Und als ich sie jetzt heute Mittag nochmal gesehen habe, da fiel mir so viele geile Gags ein, die ich als Kind nicht begriffen habe. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber sie spielt halt 1946 und Brain baut den Fedora O-Matic. Das ist so eine... Also, weil alle, er trägt halt auch einen Trenchcoat und so einen Fedora-Hut. Pinky
was
natürlich
ist ein
auch.
Ist
so ein Hut. Dieser typische, klassische amerikanische Hut.
Also jeder, der mal irgendwie so Bilder auf dem Red Carpet von Johnny Depp sieht, der trägt einen Fedora.
Stimmt, der trägt immer einen Fedora.
So diese Detektivhüte.
Ja, es ist so ein klassischer Hut. Also gucken wir mal an, der sieht aus wie so ein ganz klassischer Hut für den Alltag. Das ist so ein Fedora. Also auch mit so einer Krempe, aber nicht so breit. Ich glaube, so 3-4 Zentimeter oder sowas breit.
Ja, so ein bisschen so ein Gangster-Hut. Ein kleiner Gangster-Hut, ja.
Also hier Orson Welles zum Beispiel hat auch immer einen Fedora getragen, vor allem in
seinen Filmen. Ja, das ist ja, den tragen halt auch oft Hipster.
Genau, heutzutage tragen den Hipster. Und Brains Theorie ist, jeder trägt, also Pinky sagt noch, das wird nicht funktionieren, weil es tragt, nee, was ist denn mit den Leuten, die keinen Hut tragen? Und Brain sagt, wir haben 1946, jeder trägt einen Hut, immer. Und diese Fedora-O-Matic, dafür brauchen die Wasserleitung von L.A. Und dann stößt der so einen Rauch, so einen Dampf aus, der die Hüte einlaufen lässt und damit alle Köpfe einquetscht und dann können die nichts mehr hören und sehen und deswegen kann er die Welt erobern, weil keiner mehr was mitkriegt. Das ist der Plan. Aber das Geile an der Folge ist, die spielt da 46 und ist halt voll Film-Noir. Ja. Aber so richtig, du hast die ganze Zeit Brains auf Stimme, die immer erklärt, was gerade passiert. Und natürlich taucht auch die Femme Fatale auf in Form von Billy. Die kommt, glaube ich, in der ersten Staffel schon drin vor.
Über die können wir noch sprechen, Lacher.
Genau, ist
Billy?
Billy, das ist eine Frau.
Ach, seine Flamme, die...
Genau. Ja, die ist so ein bisschen wie Pinky.
Ja, die ist eine Mischung aus Pinky und ihm halt so. Weil sie ist intelligent, sie hat aber die Gutherzigkeit von
Ja, und die Pinky. Redet wie Pinky. Also die hat dieselbe Art zu sprechen wie Pinky. Und außer in der Folge nämlich, da macht die immer so... was sagt die immer? Hallo, mein Eierkopf. Und dann sagt Pinky irgendwas und sie... Ja, das ist super lustig. Ich meine, das ist der Amüsant. Weil sie halt so spricht wie so eine Femme Fatale. Hat auch natürlich so ein hautenges, rotes Kleid an. Ja. Und stellt sich dann, und er, Brain, guckt sie mit großen Augen an. Du siehst toll aus. Hast du was an dir verändert? Ja, ich mache Atemübungen und so. Immer so die Brust so runter und er völlig verdutzt.
Brain ist in sie verliebt, glaube ich.
Genau, Brain
aber,
ist
aber sie verliebt, ist in Pinky verliebt.
Ja, genau. Irgendwie so war das, ja. Sie hat auf jeden Fall sein. Und sie ist mit Snowball zusammen mittlerweile.
Mit dem Hamster?
Zumindest in der, das ist dritte Staffel irgendwie. Irgendwo. Weil Snowball taucht auch auf und sagt noch so, bist du immer noch sauer, dass ich sie jetzt habe? Naja. Also, und sie sagt auch, deswegen bin ich bei Snowball gelandet und sowas.
Die taucht nur in zwei Folgen auf und hat einen Gastauftritt bei den Animaniacs gehabt.
Ja, möglich, ja. Und jedenfalls wird sie dann entführt von so einem Menschen, den Snowball kontrolliert.
Dieser Snowball sieht so scheiße aus. Ich guck mir gerade ein Bild an, der sieht so scheiße aus, Alter.
Wie so ein dauerrauchender alter Trucker. So
der sieht genau, der hat dasselbe Gesicht wie Brain.
Nur mit ey, guck euch diesen Snowball an von Pinky und Brain, der sieht so scheiße aus, Alter.
Jedenfalls geht es dann darum, dass er dann halt versucht, die wiederzufinden, weil Snowball sie halt entführt hat. Und findet dann raus, dass Snowball genau den gleichen Plan hatte mit dem Fedora-Romantik. Und aber schon längst die Regierung bestochen hat. Weil er kommt dann halt so ins Rathaus, weil der braucht ja diese die Wasserversorgung, die will er halt. Ich glaube, Brain will die irgendwie bestechen. Nee, der will die aufkaufen und braucht dann auch Geld. Mhm. Und Snowball war klüger und hat die einfach bestochen. Mhm. Einfach den Politiker, den Bürgermeister bestochen und hat deswegen die Rechte schon längst. Und dann stehen da so Leute und beschweren sich, also ich brauche Wasser für meine Elefanten, ich brauche Wasser für meine, sagen wir, Pilze. So ein mega verkiffter Typ. Und ja, bla bla, das muss natürlich dann alles schief gehen und Snowball verliert, der verliert ja immer, genau wie Brain. Das ist im Prinzip die gleiche Figur, die verlieren beide immer. Aber dieser Stil ist so geil und dieser Spruch am Ende, weißt du, immer dieses bla bla, ne, was wir morgen heute haben. Und da ist es halt so, weißt du, was ich denke, Pinky? Denken wir das gleiche, Pinky? Ich glaube schon, aber egal wie oft Sam das spielt, ich glaube nicht, dass wir Ingrid Bergman kriegen.
Das kommt mega
aus. Das sind halt so Gags, ja. Kind verstehst du das halt nicht.
Das ist ja wie bei Duck und Duck, jetzt gibt es das auch mal so. Ich bin die holländische Gebrauchsanweisung zu deinem japanischen Videorekorder. Aber das ist, als Kind habe ich das überhaupt nicht begriffen. Heute lache ich mich da kaputt drüber. Ja.
Das kommt fast jeder Folge, dass Brain sagt, Pinky, denkst du das gleiche wie ich? Und Pinky antwortet mit was mega Krankem.
Aber das ist auch immer so, Pinky und der Brain, deswegen gibt es auch immer diese schönen Zeitsprünge halt, ne? Weil es gibt halt so in dieser Serienstruktur, jede Folge ist ja immer für sich abgeschlossen, ne? Das hat ja keinen roten Faden. Und es spielt, Pinky und der Brain spielt auch immer in verschiedenen Zeitepochen in verschiedenen Ländern.
Nicht immer, aber
nicht
oft.
Immer, aber es kommt immer
nicht immer, aber sehr oft. Also es ist mal im New York der 1946er Jahre, dann sind es immer in London, dann sind es immer irgendwie die Mäuse von so einem russischen Wissenschaftler und sowas.
Im alten Griechenland sind sie auch mal,
also es ist immer wieder unterschiedlich.
Wenn ich jetzt den Nachtropfen sind, herrlich.
Es gibt eine Folge, die spielt zu der Zeit, als Gutenberg die Buchdruckmaschine erfunden hat. Da klaut Brain diese Buchdruckmaschine, um ein Sammelkartenspiel mit sich selbst zu drucken und das an die Kinder zu verteilen. Also so eine Pokémon-Brain-Scheiße. Das funktioniert auch, aber er hat aus Versehen auf alle Kartenspiele auf die Rückseite Nacktbilder gedruckt, weswegen die prüden Einwohner des Dorfs Amok laufen und so endet eine Folge relativ oft. Sie werden von einem wütenden Mob mit Fackeln und Mistgabeln aus der Stadt gejagt.
Der baut doch auch mal Frankensteins Monster nach. Und
ja, so. Das ist herrlich. Also, sie ziehen sich halt auch so ein bisschen durch die gesamte Popkultur halt durch. Ja, meine Lieblingsfolge ist die erste, wo sie an der Spielshow teilnehmen.
Das ist nicht die erste.
Aber auf jeden Fall die, wo sie an der Spielshow halt teilnehmen, wo Brain dann auch
die
wieder...
Die Game Show, ja.
Wo Brain dann halt auch wieder Geld braucht, um die Weltherrschaft... Also da kommt es ja erstmal auf, da auch wieder, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und dann sind sie aber nur darauf fokussiert, erstmal das Geld dafür zu sammeln. Ja. Und Brain wieder in seinem Man-Suit nimmt halt an so einer Game Show teil und verkackt halt glorreich einfach nur. Und die fand ich halt auch... Das ist meine Lieblingsfolge, einfach nur, weil die sich so schön halt irgendwie wegguckt.
Ist es da nicht so, dass am Ende Pinky gewinnt?
Nee, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Ich habe es leider vorher nicht mehr gesehen. Ja. Was ich mir noch angeguckt habe, war die dritte Maus. Halt angelegt an der dritte Mann. Ja.
Warum redet ihr die ganze Zeit vom Ersten Weltkrieg?
Ja, was ich auch mega lustig fand, wo sie auf diesem Riesenrad sind und diese schöne Szene, wie aus der dritte Mann halt, wo sie nach unten gucken und Pinky dann nur meint... Alle sehen aus, im Englischen sagt er, everybody is from above here, everybody looks like dots. Und die filmen nach unten und da steht Dot von den Animaniacs und guckt nach oben.
Was ist denn der dritte Mann?
Der dritte Mann, Film von Orson Welles.
Ja, es ist so ein Krimi von Orson Welles.
Genau.
Wo der genauso aussieht, also wo Orson Welles genauso aussieht wie eben Brain in dieser alten Folge. Ja. Also die 1946 spielt. Ich habe hier gerade so eine Seite offen, wo so geile Pinky Brain Zitate drin sind. Ich würde ganz gerne mal eben ein, zwei vorlesen, weil ich gerade echt lachen musste. Zum Beispiel, Brain, wir wollen, dass sie mich für Napoleon halten. Das erspart uns ungeheuer viel Zeit. Pinky, aber Brain, glaubst du nicht, dass sie, glaubst du, du kannst sie hinters Licht führen? Brain, das wird bestimmt nicht leicht. Sie erwarten einen kleinen, größten, wahnsinnigen Zwerg, der unbedingt die Welt regieren will. Oder eben, was du gerade meinst, dass er so absurde Dinge halt immer sagt. So Brain, denkst du dasselbe wie ich, Pinky?
Ich glaube schon, Brain, aber wie kriegen wir die Spice Girls in einen Schuhkarton?
Ja, kann man schon gut verstehen. Weißt du, wie die beiden entstanden sind? Durch was für einen Laborunfall? Nämlich mit einem Acme Bagel Heater und einem Gensplicer.
Wird das gezeigt, echt?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein Unfall mit einem Acme Bagel Heater. Das heißt also, so und einem Genetiktrenner, würde so ein Gentrenner. Das heißt, Pinky, rein faktisch quasi gesehen, sind Pinky und der Brain eigentlich halb Bagel.
Ich habe nachgeguckt. To splice heißt in der Genetik zusammenführen. Da werden Gene zusammengeführt. Denn in der englischen Version des Intros heißt es nämlich, der Genes have been spliced. Also in der englischen Version wird praktisch erklärt auch, wie die entstanden sind.
Ah, okay.
In der deutschen Version ist davon nichts übrig geblieben.
Halb Maus, halb Bagel.
Ja, genau so etwa. Ja, wie gesagt, halt Laborunfall, ne? Ja.
Das erklärt einiges.
Das ist doch total süß. Wisst ihr, warum Brain eigentlich die Welt erobern möchte? Es gibt eine Folge, da siehst du, wie so Brain Fang halt noch als kleine Maus in der Wildbahn quasi. Und das Letzte, was er sieht, ist eine Flasche von einem in seinem Zuhause eine Flasche mit wo O-Saft drin war, und auf dem Label ist ganz groß eine Welt abgebildet. Und das ist, sagen die Macher, das war so sein Anhaltspunkt zu sagen, er will die Welt regieren, weil das ist sein einziger Bezug, den er noch an sein Zuhause halt hat.
Geil.
An den er sich erinnert.
Witzigerweise, Mäuse können sich nicht wirklich lange an irgendwas erinnern.
Das ja. sind ja auch.
Komm ich gleich nochmal zu.
Das sind ja auch Mäuse, die mit einem fucking Bagel gekreuzt
wurden. Ja, aber da ja noch nicht. Wurden. Also da war ja ein Wildfang. Also das war ja das Letzte, was er gesehen hat, bevor er ins Labor kam.
Ja. Stimmt. Oh, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber da gehen wir später noch drauf
ja,
ein.
Ja, wie gesagt, das ist halt was die Macher gesagt haben. Das hat der,
ja, aber da haben
der,
die Macher nicht aufgepasst. Mäuse können sowas gar nicht.
Der, wie hieß er denn hier? Robert Paulsen, der den Pinky spricht. Der hat nämlich auch einen Podcast, der heißt Toon Talk. Und da erzählt cool. er das unter anderem halt mit drin, okay. weil er da auch die Macher immer mal mit drin hat. Das ist ziemlich interessant, was die halt auch so über die Show erzählen. Ja, aber mega Aufriss wegen. Deswegen liebe ich halt Pinky und der Brain auch noch so, weil die haben noch so mega Aufriss für die Show damals betrieben. Das Intro ist wie fast alle Intros zu der Zeit, weil Pinky und der Brain zählen ja in dieser animierten Comic-Zeit. Sagen sie ja immer, die haben mit das Silberzeitalter der Popkultur, mhm. was animierte Cartoons betrifft, geprägt. Und die haben zum Beispiel für das Intro, haben die noch richtig mit einem riesengroßen Orchester aufgenommen. Mhm. Mega geil.
Ja gut, damals ging es gar nicht anders, weil du da noch nicht so heftige digitale Möglichkeiten wie heute hast. Ja.
95? Boah, du hattest schon viele Möglichkeiten.
95 hast du elektronische Musik noch sehr gut von echter Musik unterscheiden können.
Ja, aber du hast trotzdem schon, du hättest theoretisch die Möglichkeit gehabt, das elektronisch zu machen, das hätte sie nur nicht so geil angehört.
Also richtig.
Richard hat schon recht, die haben sich mehr Aufwand gemacht, als sie hätten machen müssen. Und das hat man in der Zeit halt noch gemacht. Weil ich meine, wir reden hier von, also ne, da waren so Dinge wie Terminator und so schon fertig. Also die Technik war sehr weit vorangeschritten.
Ja,
auch die elektronische Musik.
Ich meine nur, es gibt ja heute so Samples und so ein Kram und Synthes, die sich anhören wie echte Instrumente, die du echt nur noch als echter Profi von echten unterscheiden kannst. Das war damals ja noch nicht so der Fall.
Ja. Aber die haben sich bei tausend Sachen, generell hatte ich immer so das Gefühl, jetzt wo ich es nochmal gesehen habe, so die haben sich an so vielen Sachen so peu à peu bedient, weil sie wahrscheinlich so wie wir bei der Recherche festgestellt haben, okay, hat ein bisschen wenig Fleisch alles, ne? Das ist zum Beispiel auch das Intro, hatte ich heute noch gelesen, und was ich ziemlich witzig fand, weil wenn man drüber nachdenkt, der Typ, der das Intro geschrieben hat, also dieses ganz ikonische der Pinky und der Brain, ist angelehnt, hat er als Inspiration tatsächlich genommen die ersten paar Zeilen von Singing in the Rain.
Was?
I'm singing in the rain. I'm singing in the rain.
I'm singing in the rain.
Der Pinky und der Brain.
Der Pinky.
I'm singing in the rain. Singing
geil.
In the rain.
Ja, der hat als Inspiration für den Text hat er, ich glaube, die ersten drei oder vier Zeilen von Singing, I'm singing in the rain genommen.
Fett. Ja. Um nochmal so ein paar Episoden reinzuwerfen, es gibt eine, wo wir über zeitliche Epochen gesprochen haben, es gibt eine Folge, in der die beiden ins Jahr 2 Milliarden nach Christus reisen.
Aber jeder hat sowas, man, SpongeBob hat sowas auch, wo er dann in der Zukunft.
Ja, aber nicht 2 Milliarden Jahre.
Also im Jahr,
das ist alles verkrochen.
Voll übertrieben.
Im Jahr 2 Milliarden nach Christus wird die Welt nämlich von mutierten Küchenschaben beherrscht, und Da besorgen sie sich ein World Domination Kit. Es gibt eine andere Folge, in der Brain mithilfe von, in Anführungszeichen, interstellaren E-Mails, so nennt er es, Aliens kontaktiert und um Hilfe bittet. Der Alien, der kommt, ist leider süchtig nach Gehirnen und will Brains Gehirn auffressen. Es gibt eine Folge, in der sie einen Film drehen. Mit den Überwachungskameras des Acme Labs drehen sie einen Film, der so übertrieben kitschig ist, dass die ganze Welt in eine Depression verfällt und Brain beim US-Präsident anruft und sagt, ich möchte jetzt die Weltherrschaft übernehmen, und er sagt, ja, okay, ich bin zu deprimiert, um mich zu wehren. Und auch
Die guten 90er, als die USA wirklich noch als die Weltmacht angesehen wurden.
Und auch eine meiner Lieblingsfolgen. Es gibt eine Folge, da hat Brain den Plan, eine gigantische Disco-Kugel im Weltall zu bauen. Also er will den Mond mit Spiegeln vollkleistern, und durch das Licht, das da reflektiert wird, wird die ganze Welt dann in ein Disco-Fieber gebracht und kann sich nicht mehr wehren. Es geht in der Folge aber wie so oft eigentlich nur darum, dass sie das Geld dafür beschaffen müssen. Brain möchte dann ein Künstler werden, ein moderner Künstler. Also er zieht sich einen Rollkragenpulli an, klebt sich einen Kinnbart an und zieht und so eine grunde Sonnenbrille.
Ja. So eine bläuliche, so ein bisschen John Lennon-mäßig, ja.
Die Leute finden dann aber tatsächlich Pinkys Rotze künstlerischer. Pinky rotzt aus Versehen Farbe auf eine Leinwand und da gehen die Leute mega drauf ab. Wie es halt immer so ist, zwei Kritiker sehen das, erzählen das weiter und er ist sofort ein Megastar.
Dümmsten Bauern mit den dicksten Kartoffeln.
Ja. Halt, ne? Auf der Vernissage, wo seine Kunst vorgestellt wird, taucht dann Brain in seinem Mansuit auf, behauptet von der Regierung zu sein und erklärt die Kunst von Pinky als obszön. Daraufhin steigt diese Kunst extrem im Wert. Und sie hätten es fast wieder geschafft, die 2 Millionen Dollar oder was es waren, zusammenzukriegen, aber im letzten Moment haben sie es wieder verkackt. So. Und die, auch diese Folge endete damit, dass sie dass die Kunstliebhaber sie mit Fackeln und Mistgabeln
wieder aus der Stadt
gejagt haben.
Ja. Also, kann man sich immer mal wieder angucken. Finde ich immer so, weiß nicht, nach heutigen Sehgewohnheiten guckt sich sehr schnell aus.
Oh, kann man aber schön so nebenher
aber
gucken.
Aber kann man schön nebenher gucken, aber so, dass du dich jetzt aktiv hinsetzt und jetzt, weiß ich nicht, wie bei Scrubs, so sagst, ich gucke jetzt Scrubs oder sowas. Pinky und der Brain guckt sich mittlerweile leider ein bisschen schnell aus. Obwohl, ja. Was ich auch sagen muss, das ist auf jeden Fall für die Leute, die es vielleicht lange nicht mehr gesehen haben und jetzt wieder gucken wollen aufgrund unserer Folge hier, ne? Ey, macht's auf jeden Fall, weil die Gags teilweise sind der Hammer. Ich hab mir ein paar Folgen im Original mal einfach auch aus Jux und Dollerei mal reingezogen, ne? Und das ist total geil. Gab's eine Folge, die ich gesehen habe, da sind sie beim Weihnachtsmann und versuchen ihn zu okkupieren, damit Brain dann halt die Weltherrschaft
das Weihnachtsspecial, ja, genau. Ja, ja, ja.
Damit Brain dann damit die Weltherrschaft an sich reißen kann. Und das ist total geil. Die ist ja hier, eins der Rentiere in den Weihnachtsliedern ist ja, oder heißt ja Donner, ne? Und Pinky sieht halt die ganzen Rentiere und sagt dann irgendwie zu Brain so, ja, eins der Rentiere, Donner, hat uns nachher zu einer Donnerparty eingeladen. Und Brain sagt zu ihm, ja, ich glaube, auf eine Donnerparty sollten wir vielleicht nicht gehen. Der Hintergrund dessen ist, die Donnerparty ist in der amerikanischen Geschichte, sind das Pioniere gewesen, die heißen auch die Donnerparty, die auf ihrem Weg durch die USA von einem Schneesturm gefangen worden sind und sich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit sich dem Kannibalismus hingegeben haben. Und Brain sagt halt, wäre nicht so schön, wenn wir bei einer Donnerparty mit, oder das, ich habe nicht so große Lust bei einer Donnerparty mit. Ja,
das heißt im Englischen dann Thunderparty oder wie?
Nee, Donner.
Ach so, Donner.
Mhm. Geil.
Abgefahren. Ist die
Dasher and ist Dancer, das, Donner and Blitzen.
Ist das Weihnachtsspecial nicht die Folge, wo Brain so telepathische Puppen dem Nikolaus, dem Weihnachtsmann, unterjubelt und der verteilt das an die Kinder?
Also das gibt's auf jeden Fall, aber vermutlich gibt's auch mehr als ein Weihnachtsspecial.
Also ich habe die Folge jetzt nicht, ich habe die als Kind mal gesehen, aber jetzt nicht direkt, aber ich habe gelesen, das sei die Folge, in der Brain der Weltherrschaft am allernächsten kommt, weil er schafft es am Ende. Mhm. Er schafft es, dass alle Kinder auf der Welt hypnotisiert und auch die Eltern sind und auf ihn hören, aber dann kommt sein weiches Herz raus, der Geist der Weihnacht überkommt ihn und er bricht ab.
Dann schafft das aber zweimal. Es gibt noch eine andere Folge, wo er es schafft.
Echt?
Ja. Die wird aber mit als Beweisfolge genommen, um zu klären, wer brillant ist und wer geisteskrank.
Weißt du noch, wie er das da geschafft hat?
Wie? Bei der anderen Folge?
Ja.
Pinky schenkt sie ihm. Weil Pinky schafft es, die Weltherrschaft an sich zu reißen und schenkt sie Brain.
Und wie?
Aus Mitleid.
Ich erinnere mich.
Na, pass auf, ja. Okay. Es gibt eine Folge, da Brain geht rechnen, also die Folge fängt damit an, dass Brain eine Gleichung versucht aufzustellen und auszurechnen, warum seine Pläne immer scheitern. Und die Gleichung zeigt dann als Grafik den Kopf von Pinky.
So typisch.
Ja, total geil. Ja. So, und Brain, daraufhin macht Brain, damit das halt nicht mehr passiert, macht der Pinky intelligent. Und nachdem Pinky intelligent ist, kommt er halt auch er hat immer noch seine Narv-Eigenschaften, also er ist immer noch der menschlichere von beiden, aber er ist plötzlich genauso schlau wie Brain. Yeah. Und rechnet die Formel nochmal durch, findet einen Fehler in Brains Gleichung und errechnet, dass Brain der Grund dafür ist, dass seine Pläne immer verkacken. Mm. Was dann passiert, Pinky nimmt sich dann einen der Pläne Brains an, macht den genauso, schafft es aber durch seine, weil Brain fehlt Charisma und Liebe zum Plan, Pinky schafft es dann durch sein Charisma tatsächlich die Weltherrschaft an sich zu reißen und aus Liebe zu Brain schenkt er ihm so dann. Und geil. Brain ist aber dann, siehst du halt, dass er vollkommen unangebracht für die Weltherrschaft ist, der verkackt es dann und am Ende werden sie wieder mit Fackeln und Forken weggejagt.
Es gibt auch einen Film, einen Animaniacs-Film, den Titel habe ich vergessen, irgendwas mit Wacko.
Wacko Fiction oder so.
Ja.
Ist ja. Mein Bier ist leer.
Da schafft es Brain zum US-Premierminister oder ich glaube sogar zum Premierminister der Welt gewählt zu werden.
Achtung.
Und er kündigt, oder als irgendein Premierminister ist er dann da und er kündigt die Weltherrschaft für das Sequel an, das es leider nie gab. Wo hast du dir die Folgen angeguckt, Richard?
YouTube.
YouTube, es gibt ja bei YouTube einige in leider Kack-Quali.
Ja, es geht so. Also du kannst dir über YouTube halt mal kurz mal zum Reingucken. Es gibt sau viel Fanmaterial. Also immer mal so Best of Brain, Best of Pinky, Best of was auch immer. Was ich mir heute dahingehend auch sehr, sehr stark angeguckt habe, also jeder, der es online einfach sehen möchte, der findet so, ihr kennt die Kanäle. Ihr wisst doch, dass wir von so den anderen Sachen nicht so große Fans. Aber es gibt
Im Brownnet.
Pinky und der Brain gibt's auf jeden Fall für alle Fans. Gibt's auf DVD. Wie gesagt, 56 Folgen und dieses furchteinflößende Spin-off, was es dann später gab mit Elmira, das wurde tatsächlich erst 2010 oder so veröffentlicht. 2007, 2010 so in den Dreh. Also haben sich richtig Zeit gelassen.
Elmira, war das nicht dieses böse Kind von den Tiny Toons?
Genau. Genau. Und da geht es auch im Prinzip darum, dass sie nicht mehr die Weltherrschaft haben wollen, sondern versuchen, ihr zu entkommen.
Ja, das war auch rein produktionstechnisch. Es gab eine Zeit bei der Pinky und der Brain, weil die wirklich sehr guten Erfolg hatten und das Produktionsstudio Warner Brothers wollte dann irgendwann unbedingt, weil es so lange, weißt ja, wie es ist, ne? Man sagt immer so schön, never change a winning team und dann gibt es so eine blöden Eierköpfe, bei denen auf den Arbeitsverträgen noch die Unitinte trocknet und so eine Scheiße, die dann meinten so, nee, die brauchen noch einen dritten. Und die Produzenten von der Pinky und der Brain fanden das, die Idee so scheiße, dass sie eine komplette Folge darüber gemacht haben, wie scheiße sie die Idee finden. Und zwar haben sie da Larry eingeführt. Und das siehst du auch in dem Intro. Das Intro geht los und du hörst mal, der Pinky und der Brain und Larry, der Pinky und der Brain und Larry.
Unser Hörer Raphael hat uns bei Facebook auch aufmerksam gemacht, als wir angekündigt haben, über Pinky und Brain zu sprechen. Er meinte, vergesst nicht, über Larry zu sprechen.
Ja, also dazu gab es wirklich eine Folge. Der Larry war angelehnt aus, sollte einer der drei Stooges darstellen. Und das haben die Produzenten tatsächlich gemacht aus Trotz und haben die Folge auch gezeigt und auch die Produzenten dazu eingeladen oder das Studio dazu eingeladen, sich das anzugucken. Und danach kam erstmal eine ganze Zeit lang nie wieder eine Anfrage.
Soweit ich mich erinnern kann, hat dieser Larry absolut keinen Beitrag zur Handlung. Er ist aber immer da und er spricht immer davon, dass er dabei ist.
Ja, weil das Firmenmemo war, Anweisungen waren die, ja egal wie, fügt einfach eine dritte Figur hinzu.
Ja.
Und die, alles klar, machen wir.
Ja, haben sie eine fertige Folge genommen, den einfach reingeschrieben.
Larry spricht wirklich nur darüber, dass er jetzt auch bei diesem Abenteuer mit dabei ist. Und sonst macht er nichts.
Ja, auch immer so die, erinnert euch noch das eine Mal, als wir, nein Larry. Nein. Ja. Ne, das haben sie auch zum Beispiel
geil, bei dem. Den Hintergrund kann ich nicht, das ist spannend.
Ja. Das haben sie bei dem unsäglichen Sequel mit Elmira, haben sie das sogar im Titelsong verarbeitet. Da singen sie nämlich im Original, singen sie Pinky and the Brain, now under new domain, we think this is insane. Und singen halt die ganze Zeit darüber, wie scheiße sie es eigentlich finden, dass sie jetzt bei Elmira sind und singen im Prinzip eigentlich schon im Intro, dass die Show ab jetzt kacke wird.
Ja, geil.
Weil sie das nicht cool fanden.
Sowas konnte man sich auch nur in den 90ern leisten.
Und in Hollywood.
Ja. Es gibt 65 Folgen.
Öffentlich seinen Chef beleidigen eigentlich. Ne?
Es gibt insgesamt 75 Folgen von Pinky und der Brain und viele sind in zwei Geschichten aufgesplittet. Also es gibt echt viel, das man sich noch angucken kann.
Und die machen echt Spaß. Also es macht wirklich Spaß, das zu gucken. Ja. Es ist schon sehr 90s, aber es ist schön gemacht.
Ich finde es super geil. Vor allen Dingen, das Ding ist halt auch so, weil wie oft kommt, also immer ganz ehrlich, weil ich finde das zum Beispiel, wie gesagt, ich komme mal nochmal gerne aufs Intro zurück, das ist so, geht so ins Ohr. Wer singt denn bitte nicht mit in unserem Alter, wenn er einfach hört. So, das ist doch so super geil halt einfach gemacht hier. Wir sind ja auch immer beim Tag der Helden von unserem Delio, der hier auch die Intro-Melodie gemacht hat. Der hat das auch immer im Programm mit seiner Band, die spielen immer so Intros aus den 90ern, so die mit den ganzen Comics, also den Cartoons, mit denen wir aufgewachsen sind, immer Pinky und der Brain auch dabei.
Großer Tipp für alle Hamburger, haltet Ausschau bei Facebook nach dem Tag der Helden.
Genau,
geht
da auf jeden Fall hin. Das ist wirklich da.
Es war leider schon eine Weile nicht mehr, aber kommt bestimmt wieder.
Ja, das ist immer sehr unregelmäßig und es ist so herrlich.
Könnt ihr das nächste Mal bei uns ja teilen auf der Seite, auf der Kack- und Sacht-Seite.
Da werde ich auf jeden Fall auch wieder hingehen.
Auf jeden
Fall. Leider meistens donnerstags, das ist ein bisschen doof, aber.
Ja, das ist immer ein bisschen doof, ja.
Ich bin deswegen schon mal nicht zur Arbeit gegangen, aber beim ehemaligen Arbeitgeber deswegen egal. Ja, ich bin danach völlig versackt.
Das Schlimme ist immer, der macht das halt auf dem Kiez und danach kannst du vorstellen, weil danach nur losgeht.
Sprechen wir, bevor wir zum Real Science Shit kommen, über die bedeutendste und wahrscheinlich auch einzige Fantheorie rund um Pinky und der Brain. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank, wird im Intro gesungen. Es wird im Intro aber nicht gesagt, wer von beiden brillant ist und wer geisteskrank ist. Also es gibt die eine mächtige Pinky und Brain Fan Theorie, dass in Wahrheit Pinky das Genie ist und Brain der Geisteskranke.
Ja, das, wie gesagt, die Folge, von der ich erzählt habe, wo Pinky dann die Weltherrschaft bekommt, die gilt als so quasi ultimativer Beweis, weil dann auch davon ausgegangen wird, dass Brain zwar eine gewisse Intelligenz, ein logisches und analytisches Denkvermögen hat, ihm aber dieser kleine Funken Weltherrschaft fehlt. Das heißt, wenn Pinky ist das eigentliche Genie, weil so perfekt in allen Lagen, wenn er die Intelligenz noch dazu hat, hat er alles, um die Welt quasi an sich reißen zu können. Das, was bei Brain immer schief läuft, ist meistens auf Brain gemünzt selber. Ja. Und Pinky ist immer so das Zünglein an der Waage und die Stimme der Vernunft.
Ja, das Problem ist die Wortfindung. Hast du den Song auf Englisch im Kopf? Mhm. Was sagt er da an der Stelle?
One is a genius, the other is insane.
Sagt er auch Genius, ja?
Ja, ja.
Weil das Problem ist, Pinky, also das Problem sehe ich an der Theorie, auch an den Beweisen dieser Theorie, also die machen das so an vielen Einzelheiten in den Folgen fest, dass Brain der Kaputte ist, also der Wahnsinnige ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Das Problem ist nur, Pinky ist nicht brillant. Also brillant oder Genius, das sind einfach die falschen Worte.
Ich glaube schon, dass er irgendwo ein Genie ist, aber ihm ist es nicht wichtig, glaube ich.
Nee, weil ein Genie oder beziehungsweise Brillanz zeichnet sich ja eben nicht nur durch das, was Pinky eben hat, durch ein großes Herz und Bauernschleuer aus, sondern eben durch irgendwas Hervorstechendes. Ja? Also durch irgendwas, worin man eine Koryphäe ist, wenn du so willst. Ja. Und davon hat Pinky nichts, Brain schon. Also, was Sinn machen würde, wäre, einer von beiden ist beides. Ja, und das wäre Brain, weil Brain ist brillant, gar keine Frage. Nur ist er eben auch krank.
Ja.
Während Pinky weder noch ist.
Aber trotzdem hat er auch immer in seiner Genialität auch immer extrem viele Fehler.
Ja, wie gesagt, der ist halt beides. Zeigt, ne? Ja. Der,
ja. Also, ne, das Ding ist halt, wenn Pinky, weil Brain fehlt, eigentlich fehlt mehr zum Genie als Pinky.
Weil sei mit diesem Begriff Genie vorsichtig, weil ja. Pinky ist kein Genie. Schwierig. Pinky ist einfach nur ein netter Kerl.
Schwierig. Also,
Also denen fehlt, das Ding ist, also Quintessenz dieser ganzen Show ist ja, wenn die beiden zusammenarbeiten würden, wären sie die perfekte Maus.
Ja.
Aber das sind sie nicht. Das tun sie nicht, also sind sie es nicht.
Die haben ja sowieso so ein leichtes so 40 Jahre Eheverhältnis.
Ja, genau.
Auch so war sehr schön zu sehen.
Wenn die beiden so richtig zusammenarbeiten würden, also sprich, würde man die charismatische und empathische Seite von Pinky nutzen und Brain würde ihm ins Ohr flüstern, dann würde ihm das passieren, was passiert, als Brain Pinky seine Macht gibt. Mhm. Also das, was Brain ausmacht, die Intelligenz, gibt er ja Pinky und Pinky rockt das dann. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Beweis dafür, dass die in Kooperation optimal arbeiten.
Ja, eigentlich schon so Herz und Hirn halt quasi.
Genau, genau.
Hast du im Intro mal gesehen, dass da zwei versteckte Nachrichten von den beiden drin sind? Da hast du ja immer das Intro und Songtexte fliegen ja immer so hin. Ja. Da gibt es eine Szene, da ist oben ganz klein reingeschrieben, eine Nachricht von Pinky, sagt Brain nicht, dass ich ins Intro reingeschrieben habe. Mhm. Und später, zwei, drei Szenen später, kommt von Brain, Pinky, ich weiß, dass du hier reingeschrieben hast.
Das ist ja cool.
Das ist mega witzig.
Das ist mir nie aufgefallen.
Es gibt bestimmt irgendwelche kranken US-Christen, die die Serie so umdeuten, dass Pinky und Brain schwul sind, weil sie zusammenleben. Also, diese Fantheorie.
Zwei alleinerziehende Männermäuse.
Diese Fantheorie, dass Pinky eigentlich das Genie ist. Ich finde, das ist nicht jetzt so ganz krass an den Haaren herbeigezogen,
nee, überhaupt nicht.
Wie zum Beispiel diese SpongeBob-Theorie, über die wir gesprochen haben, dass er alles nur eine Vision von ihm ist, sondern es gibt immer wieder in der Serie so kleine Hints, so kleine Anspielungen, wo die Macher, glaube ich, wollen, dass dieser Gedanke in uns aufkommt.
Ja.
Es ist ja zum Beispiel schon in der Grundstruktur der Handlung festgelegt. Es ist ja immer so, Brain entwickelt einen kranken Plan am Anfang. Pinky hat dann irgendwelche Einwände oder Tipps. Es passiert tatsächlich ein paar Mal, dass Brain seinen Plan wieder verwirft, weil Pinky, keine Ahnung, wo kriegen wir so viel Butter her, was weiß ich.
Das klingt nach einem Satz, der so gefallen ist.
Brain ignoriert die Tipps von Pinky aber meistens und oft stellt sich am Ende raus, dass Pinky doch irgendwie recht hatte, dass der Plan doch irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Also am Ende ist es fast immer so, dass Pinky Recht behalten hat. Und wenn es nur mit der Annahme war, dass der Plan scheitern wird.
Ja, aber vor allen Dingen, das ist ja das Geile. Pinky fehlt ja nicht die Fähigkeit, Brains Plan zu verstehen.
ganz im Gegenteil, er zeigt sogar noch die Fehler und die Löcher
im Plan Also wenn er zuhört, versteht er die eigentlich immer und hat meistens nur Fragen oder eben oder findet Fehler.
Deswegen könnte man jetzt höchstens sagen, dass Pinky vielleicht eine Form von, weiß nicht, leicht autistische Züge hat.
Naja, ein Autist... Ah, weiß ich nicht.
Dafür
ist er viel zu extrovertiert.
Und darüber deswegen wissen... Deswegen sage ich auch nur, aber halt so dieses, er hört, er könnte es theoretisch auch verarbeiten, aber er hat kein Interesse daran.
Das ist sowieso, das ist ein großer Punkt, aber Autismus ist da, das ist ein schwieriges Feld, das würde ich an der Stelle nicht anführen.
Ich möchte das ein kleines bisschen abwürgen, denn dazu wissen wir, da bin ich mir sicher, alle viel zu wenig über Autismus.
Ja, genau.
Ich weiß nur, dass es durch Impfungen ausgelöst wird, die man reichend bei Google findet.
Autismus, was Autismus ist, ist ein super... kompliziertes und tiefgehendes Thema, das wir irgendwann, da bin ich mir sicher, nochmal beleuchten werden.
Aber ich bin wir müssen.
Spätestens wenn wir darüber in Skepsis mal reden, ob ob Impfungen wirklich Autismus auslösen.
Wir können auch über Rain Man einfach reden, aber.
Nein, ich will darüber bei Skepsis reden.
Was auf jeden Fall nicht zu Autismus, also wenn, dann wäre es mir überhaupt nicht bekannt, ist eben dieses Extrovertierte, was Pinky hat. Ich glaube, das gehört da so gar nicht zu, in keiner Form.
Also er entspricht in keiner Weise irgendeinem Autismus-Klischee.
Ja, aber was wir halt eben sehen, ist, okay, er ist in der Lage, das zu verstehen, was Brain da macht.
Ja.
Aber das ist eben nicht das, was ein Genie oder einen brillanten Menschen ausmacht. Ist es nicht zwingend, Dinge zu verstehen und nachzuvollziehen, sondern eben auch Sachen selber entwickeln zu können. Korrigiert mich gerne, aber weißt du, wenn ich Einsteins Theorie verstehe und dann dabei bleibe und vielleicht einen Fehler finde, ist das super beeindruckend, gar keine Frage. Aber viel beeindruckender ist es, die auf die Beine zu stellen.
Also ich kann mir zwei verschiedene Sachen vorstellen. Erstens, Pinky hat einfach keinen Bock.
Das stimmt, der hat überhaupt kein Interesse.
Er könnte die Weltherrschaft ergreifen, aber er will es nicht.
Weil das Ding ist halt auch einfach, die waren beide auch im selben Gensplicer, nur weil Brain halt einen riesengroßen Schädel hat und so prinzipiell könnte man davon ausgehen, dass Pinky dieselbe Intelligenz abbekommen hat.
Die zweite Option, die ich mir denken kann, aber das ist im Prinzip eigentlich ähnlich, Pinky ist so intelligent, dass er ein höheres ethisches Verständnis hat und er weiß einfach, dass es nicht gut sein kann, wenn er und Brain die Weltherrschaft bekommen. Verstehst du? Also er denkt darüber nach und er kommt zu dem Schluss, nein, wir beide dürfen die Weltherrschaft nicht ergreifen und deswegen sabotiert er vielleicht heimlich oder auch durch sein Nichtstun immer Brains Pläne.
Und wenn es nur
im letzten Moment ist.
Wenn dann durch sein Nichtstun, weil wenn er schon weiß, dass der Plan von Brain scheitert, weil er Brain ja auch offensichtlich zu kennen scheint, weil Pinkys erste Ambition ist ja erstmal Spaß. Und die Pläne bereiten ihm ja auch größtenteils Spaß mit dem, was du da so machen.
Also er mag ja diese Abenteuer, aber das Ding ist, er sabotiert die halt nicht. Es gibt Szenen, wo er halt Mist baut, dass er irgendwo ausrutscht und irgendwo gegenfällt.
Nicht immer, aber immer öfter.
Es gibt es kaputt und so. Aber es ist jetzt, okay, man könnte das als heimliches. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das Ding ist, wir haben halt zwei völlig unterschiedlich aufgebaute Psychen da halt rumlaufen. Ne? Also Brain, der viel ernster ist und halt größenwahnsinnig und so weiter. Oder zumindest Züge dahingehend zeigt.
Orson Welles halt, ne?
Ja. Und Pinky, dem das Ganze halt völlig am Arsch vorbeigeht und er diese Abenteuer spannend findet, ne? Und es auch spannend findet, neue Leute kennenzulernen. Oder auch, es sind halt so Situationen, wo ich mir das echt nicht vorstellen kann, dass da ein tieferer Sinn hintersteckt, hinter dem, was er tut.
Ja,
wenn er sich zum Beispiel freut, dass sein Hut enger geworden ist und er deswegen nichts mehr sehen kann und von der Tischkante fällt, weil er sagt, ja komm Snowball, wir sehen uns bald wieder, lass dich mal wieder blicken und dann vom Tisch runterläuft.
Warst du mal nach dem Sportunterricht in der Umkleide? Nee, warst du nicht. Oder im Sportteam halt so. Nee, die Jungs da auch. Schau mal vor, wenn du unreif bist ein bisschen, aber irgendwie trotzdem gut in der Schule oder halt irgendwie was in der Birne. Die Jungs da, die hauen sich auch gegenseitig aufs Maul und lachen sich dann tot.
Ja, aber der fällt nicht freiwillig vom Tisch, weil er so genial ist.
Nee, das nicht. Wir reden
von 2 Meter Fallhöhe bei einem Tier, das 3 Zentimeter groß ist.
Du bist auch nicht gerade ein dummer Mensch, aber wenn du besoffen vom Tisch fällst, ist auch nicht das Erste, was du machst. Au, nein, du lachst und dann heißt es, komm, ich mach's nochmal, jetzt filmen wir das aber.
Ja, aber da bin ich besoffen.
Okay, wenn du dich jetzt im geistigen Zustand des Dauerbesoffenseins befinden würdest.
Also ja, das ist eben das.
Unendliches Glück.
Das Ding ist, der Aufbau von Pinky lässt das ja auch gar nicht zu. Ne? Also der ist ja so in seiner Naivität und in seinem kindlichen Gedankengut gefangen, dass er selbst, wenn er so brillant wäre, dass man deswegen nie sieht,
das,
vielleicht?
Das, pass auf, das Ding ist halt einfach gerade, weißt du, was ich gerade sehe? So wie man auch sagt, dass man als Kind ist man SpongeBob und als Erwachsener ist man Thaddäus. Also man findet alles scheiße.
Ja. Ja.
Kann das vielleicht sein, dass wir einfach zu erwachsen und irgendwie uns für zu gut halten, dass wir jetzt plötzlich die Position von Brain einnehmen und Pinky einfach unterschätzen?
Ja, ja, also wir sind mittlerweile deutlich mehr Brain als Pinky,
ja,
nüchtern. Also, aber das
es gibt schon ein paar konkrete Hints in der Serie darauf, dass in Pinky mehr steckt, als man meinen darf.
Gar keine also Frage, Beispiel, und dass auch in Brain weniger steckt, als er zugeben.
Zum Beispiel das mit dieser Grundstruktur, dass Pinky am Schluss meistens recht behält. Ja. Brain scheitert immer wieder. Es gibt diese Folge mit der Game Show, über die wir schon gesprochen haben, da gibt es irgendeine Trivia-Question ganz am Schluss, die Brain nicht weiß, die Pinky aber total...
Ah ja, genau.
Weißt du noch, was die Frage
ja,
war?
Ja, nee, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch genau die Situation. Brain kommt nämlich hin zu dieser Quizshow in der Annahme, dass er das gewinnen wird, weil er eben so mega intelligent ist. Und dann kommen aber auch nur so Popkultursachen. Und Pinky kann die aber alle beantworten. Und hätte ihn da im Prinzip eigentlich... der hätte das Ding eigentlich gewinnen können ohne Probleme.
Okay. Ja, aber gut, aber Popkulturfragen beantworten zu können.
Ja, oder so Trivia-Sachen halt.
Ne, ist jetzt nicht zwingend.
Oder ja, diese bei Wer wird Millionär werden mir auch keine Gleichungen vorgesetzt.
Ich weiß, das sind auch keine, nicht zwingend Genies, die da gewinnen, sondern das sind Leute mit einer guten Allgemeinbildung.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber.
Also, es gibt auch diese tolle Szene sogar noch bei Big Bang Theory, wo Penny den beiden hier, Leonard und Sheldon... Ja.
Wer sagt, oops, I did it again, Picard?
Ja, ja, genau. Ne? Oder wer ist der aktuelle sexiest man alive? Batman, ganz klar, Batman. Weißt du so?
William Shatner.
Nee, oder William Shatner, genau, Batman war was. Also, und ich glaube nicht, dass du jetzt sagen möchtest, dass Penny die eigentliche Geniale in der Serie ist.
Aber,
als anstatt die vier hochdekorierten Wissenschaftler...
Naja, das ist halt... Das
die
ist halt
nicht
dieser,
mit einem
Moment,
Typen zusammen sind, der denkt, mit dem Laser
Moment,
würde man
Moment,
den Mond
Moment.
Zerstören.
Ja, aber das ist halt wieder diese Thematik, ne? Du hast halt so, im Prinzip The Big Bang Theory zeigt uns dasselbe wie dann auch der Pinky,
genau,
Pinky ja. und der Brain. Du hast die Nerds, die total irgendwie sozial unaffin sind und halt nur ihr ganzes theoretisches Wissen haben. Und du hast halt jemanden, der so Bauernschleue besetzt. Das ist immer
genau.
so zwei Seiten einer Medaille.
Ja, aber du würdest Jenny, sag ich schon, du würdest Penny niemals als Genie bezeichnen, während die anderen geisteskrank
ja,
sind.
Ja, ich weiß,
das
du ich weiß,
dass dieselbe Figuren. Ja, ich rede nicht von den Möpsen. Ich rede von ihrem Verstand.
Ja.
Du würdest
ja.
sie niemals sagen, dass sie brillant ist.
Ein anderer Hint, der von den Unterstützern dieser Fantheorie angeführt ist, ist diese Genie-Maschine, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, mit der Brain
so, ja.
Pinky intelligenter macht. Pinky verändert sich durch das Anwenden dieser Genie-Maschine überhaupt nicht.
Ja, genau, er hat genau noch seine ganzen Schrullen, stimmt.
Also, das wirkt so, als ob die Maschine gar nichts gemacht hat mit ihm. Er macht weiterhin noch seine Sorgs und Nerves und Grotz.
Das mache ich jetzt auch immer. Wenn
und,
ihr
löst, Grotz. Und löst dann aber so total lockerflockig diese Gleichung weg.
Was, also man kann dem Ganzen natürlich so einen Placebo-Effekt unterstellen, dass das Pinky vorher dachte, ja. durch Brains... Brainwashing, dass er halt dumm ist und jetzt aus der Maschine kommt und denkt, er wäre klug und deswegen diesen Fehler auf Anhieb erkennt und sich vor allem, was glaube ich sogar noch wichtiger ist, traut, den auch auszusprechen.
Mhm.
Vielleicht hätte er das vorher, also ne, dass die Maschine im Prinzip nur so einen Placebo-Effekt hatte.
Man könnte natürlich auch denken, dass er vielleicht Mitleid mit Brain hatte. Dass er halt hinkommt, sich die Maschine tatsächlich nichts mit ihm gemacht hat, er das Ding einfach mal ausgerechnet hat, quasi gezeigt hat, dass er eigentlich intelligent ist, einfach nur um Brain zu zeigen, vielleicht weil er ja so ein gutes Herz hat auch, weil wie Fritz hat, er höher entwickelt ist, er Brain mal einen Knochen hinwerfen wollte, im Sinne von, pass
ja,
auf, ich bin nicht der Fehler,
ja.
du bist der Fehler.
Ja,
und jetzt machen wir das Ding, er macht es und dann, pass auf, jetzt haben wir es gemacht, hier, bitteschön.
Oh, es gibt aber absolut keine Hinweise darauf, dass Pinky sich deswegen so verhält. Also das ist wirklich
ja.
völlig bei den Haaren herbeigezogen.
Es gibt auch keine Beweise, dass er sich deswegen nicht so verhält.
Es gibt aber...
In einer Serie,
ja.
die man wirklich
ja.
über Kopfhörer ohne Bild gucken kann, weil da so viel Mickey-Mousing, also Soundgeräusche drin sind, dass man die Handlung versteht, wäre ein Hinweis
ja,
versteckt.
Ja. Es gibt aber einen kanonischen, also wirklich in dieser Welt passierten Beweis dafür, dass Pinky telepathische Fähigkeiten hat.
Das stimmt.
Es
ja.
gibt eine Folge, wo er mit seinen Gedankenkräften, ich glaube, eine Melone schweben lässt.
Mhm.
Und Brain spricht ihm dann darauf an, so, Alter, du hast telepathische Kräfte. Und Pinky dann so total locker, ach so, das kann ich schon immer. Aber das kommt und geht immer mal wieder.
Ja, ja ich will der Theorie auch nicht unterstellen, dass sie falsch ist, sondern... Also falsch an der Stelle ist, dass sie Pinky als klüger darstellt, als er dargestellt wird. Nur Pinky ist nicht brillant und kein Genie.
Ja.
Das will ich sagen. Auf der anderen Seite, Brain ist ganz klar geisteskrank. Also ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Können wir jetzt als Überleitung.
Soll man das so als Themenüberleitung nehmen? Weil, also, ich glaube, so über die Serie konkret und über verschiedene Folgen haben wir jetzt genug gesprochen, oder? Muss da noch irgendwas raus? Sonst würde ich zum Real Science Shit überleiten.
Nee, eigentlich also ich jetzt großartig jetzt nicht. Wollen wir ein ganz kurzes Päuschen vielleicht machen irgendwie?
Oder? Ja, das können wir machen.
Freunde, wir sind nur unter einer Stunde. Was ist denn hier los?
Was? Ja, aber wir wollen ja heute auch mal ein bisschen eine kürzere Folge machen.
Ja. Außerdem wollte ich nochmal ganz kurz anbringen. Eigentlich wollte ich das nach der Pause sagen. Aber wisst ihr, was wir vergessen haben? So von wegen, das kommt und geht. Unsere Macho-Gläser. oder das Macho-Glas, das Chauvi-Glas und das Rassisten-Glas.
Ah, wir wollten unsere Bestrafungsgläser wieder aufstellen. Das machen wir jetzt in der Pause.
Ja, das machen wir jetzt.
Bis gleich.
Ciao.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Tobi, du hast uns eine kleine psychologische Exkursion vorbereitet.
Ja.
Zu dem Brain.
Genau, ich habe mich so ein bisschen versucht damit auseinanderzusetzen, was Brains Problem sein kann, und das Erste, was mir halt einfiel, war natürlich Größenwahn, und da habe ich mich mit Größenwahn auseinandergesetzt und festgestellt...
Kleine-Mann-Syndrom.
Ich habe festgestellt, dass Größenwahn so gut wie immer, also ich habe zumindest nichts Gegenteiles gefunden als immer, eine Begleiterscheinung von der Manie ist. Größenwahn, der Fachausdruck ist auch Megalomanie. Mhm. Also, und Manie ist, ich weiß, ihr kennt den Manie? Okay, ich erkläre es. Manie ist im Prinzip das.
Wir haben nichts gesagt, also die Hörer
ich glaube es zu wissen, aber ich lasse mich gerne belehren.
Also, Manie ist im Prinzip das Gegenteil von Depressionen. Es tritt auch phasenweise auf, genau wie Depressionen. Also, man ist nicht die ganze Zeit schlecht drauf, also in Depressionen, sondern es tritt ja so phasenweise auf. Und Manie ist genau das Gegenteil. Es tritt auch phasenweise auf und dann ist man total überladen. Also mit wirklich kaputter, guter Laune.
Selbstzerstörerische gute Laune.
Genau, also selbstzerstörerisch ist nicht zwingend, aber meistens eben der Fall. Und es gibt so drei Kriterien, die nennen sich die Jasperschen Warnkriterien. Ja, halt, blöd. Das ist Quatsch, was ich erzähle. da komme ich gleich zu. Es gibt verschiedene Kriterien, an denen man das festmachen kann.
Was, ob jemand größenwahnsinnig oder?
Nee, manisch ist. Also geht es nur um die Manie, weil das, wie gesagt, also Megalomanie, Größenwahn ist eben ein Teil davon. Und so Manie geht eben manchmal auch einher mit eben Wahnvorstellungen, also mit psychotischen, sprich realitätsverzerrenden Symptomen einher.
Naja.
Und das sind eben Wahn, also der Wahn in dem Fall. Ja? Also Wahn ist eine psychotische Störung. Und die Manie trifft halt eben, und hier, da können wir jetzt mal drüber diskutieren, ob das bei Brain zutrifft, weil ich finde nicht alles dazu, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, weil ich das nicht mehr so gut in Erinnerung habe. So, gehen wir die mal durch. Ja? Also Antrieb und Bestimmung und Stimmung sind übernormal am Limit, also wirklich extrem zum Teil. Mhm. Phasenweise. Innere Getriebenheit, Rastlosigkeit, Unruhe, völlige Überreizung und Verausgabung trotz bewusster Schäden. Ist ein so ein Ding.
Also bewusste Schäden, sehe ich jetzt nicht so in der Serie, aber Brain ist schon echt extrem getrieben. Ja. Also die sind ja in diesem Acme Lab und man sieht zwar, ich glaube, gar nicht oder auch nur wirklich extrem selten, wie da Wissenschaftler, reale menschliche Wissenschaftler im Labor sind. Aber da ist schon ein Betrieb. Also tagsüber werden Experimente... Stimmt, man sieht einmal, wie die beiden durch ein Labyrinth laufen müssen. Also am Tag ist normaler Laborbetrieb. Alles, was wir als Handlung in der Serie sehen, ist nach Feierabend und nachts. Das bedeutet... Die haben nur ein paar Stunden am Tag. Brain kommt aber immer wieder mit enorm ausgearbeiteten Plänen, mit irgendwelchen handwerklichen Sachen, für die ein normaler Mensch wochenlang Arbeit investieren müsste.
Ja.
Und vor allen Dingen, was für eine Zeit der ist auch immer. Generell, dass er das jeden Abend... Was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky.
Ja.
So, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend.
Das gehört jetzt nicht zu der psychischen Sache, aber ich wollte es nur kurz einwerfen. Die haben ja auch irgendwie total abgefahrene Möglichkeiten. Die haben, woher hat Brain bitte die Materialien, um sich diesen Roboter-Suit zu bauen?
Ja. Und was ist denn im Labor? Der hat da bestimmt so einiges. Woher hat Howard Wolowitz immer die Fähigkeit, sechsbrüstige Roboter zu bauen?
Ja. Weil er halt eben in einem Labor arbeitet. Das ist nämlich der nächste Punkt, ist eben Schlaflosigkeit. Also durch diese Getriebenheit und Rastlosigkeit führt eben zu Schlaflosigkeit.
Ist davon auszugehen, dass Brain das hat.
Genau. Der nächste Punkt wäre intensive, gehobene Stimmung und teilweise Gereiztheit. Also, dass man eben so in diesem, in diesem, ja, Wahn ist jetzt ja natürlich blöd, weil umgangssprachlich, so in dieser Getriebenheit feststeckt, dass man eben auch super gereizt ist. Also, dass man diesen Plan oder eben nicht Plan, aber eben das, was man gerade tut, so energisch verfolgt, dass man gereizt auf Bremsen zum Beispiel reagiert.
Also ein Mitmensch sagt dir, ey, das kann doch nicht funktionieren, und du schreist ihn mega an.
Genau.
Das ist er ja nicht.
Also schreien tut er nicht, aber er tut es immer ab, wenn Pinky sagt, das ist eine schlechte Idee.
Brain hat schon so eine Grundgereiztheit. Er wirkt ja auch immer so allergisch auf Pinky. Er schreit jetzt selten wirklich laut rum, er wird selten wirklich laut, aber er ist immer irgendwie angepisst.
Mm. Ja. Also das was ich jetzt
finde, das ist keine, wie er sich darstellt, ist nicht so richtig so eine Angepisstheit, sondern ich habe eher das Gefühl, das ist so eine Ernüchterung irgendwie. Also wenn Pinky ihm was sagt, er flippt ja jetzt deswegen nicht aus, wenn jemand gegen seine Pläne redet, aber gut, er hat natürlich auch mit Pinky hat er auch einen Part, der ihn nicht ausnocken kann, aber er reagiert sehr gereizt zum Beispiel, wenn durch seine Pläne zum Beispiel Snowball ihm irgendwie zuvorkommt oder sowas, dann kann der auch wirklich mal ausflippen, weil ihm das tierisch auf die Ketten geht.
Ja. Ja, das stimmt. Aber was ich halt nicht so ganz sehe, ist eben diese intensive, gehobene Stimmung. Also Brain ist eigentlich immer recht cool.
Ich glaube, gehobene Stimmung, weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend fröhlich mit... Ich glaube, das muss man nicht mit Fröhlichkeit gleichsetzen.
Nein, das nicht. Aber Brain ist immer so auf so einer kühlen, distanzierten Ebene.
Stimmt,
oder oft.
Ja, das stimmt.
Und er ist jetzt halt, er rennt halt nicht durch die Gegend und macht hier einen auf manischen, ja, Größen wahnsinnigen Bösewicht, so, sondern er ist relativ entspannt.
Ich wollte gerade sagen, in seiner Arbeit stimmt, ist er nämlich sehr ruhig. Er arbeitet, er ist, auch wenn seine Pläne teuflisch und diabolisch und alles mögliche, das ist übrigens das Gleiche, er ist immer irgendwie ruhig bei der Arbeit.
Ja, und er drückt sich halt auch immer total entspannt, kühlt, gewählt aus. Zitat, er sagt zu Pinky nicht halt's Maul, sondern er sagt ihm in so einem Vulkan jetzt, Ton, ich würde es begrüßen, wenn du das Reden einstellst.
An einer Stelle in dieser Fedora-Folge sagt er mal Hals, Maul, aber das sagt er auch ganz ruhig, so Pinky, Hals, Maul.
Ja.
Also so ganz ruhig. Nächster Punkt ist Geselligkeit und Gesprächigkeit stark erhöht. Distanzloses, indiskretes Verhalten, hemmungslos und unkritisches Verhalten.
Das sehe ich nicht. Geselligkeit, nein.
Nee. Also auch dieses distanzlose Verhalten nicht. Also der ist...
Stimmt, er ist sehr distanziert sogar.
Genau.
Und vor allen Dingen, was, unkritisches Verhalten? Was denn?
Also er betrachtet sein eigenes Verhalten nicht auf eine kritische Weise. Das trifft auf ihn zu. Also er stellt nicht, das nicht in Frage, was er tut.
Auch nicht ganz. Es gibt dann immer, wenn sein Love Interest da irgendwie kommt, dann ist er auch immer sehr leicht davon abzubringen.
Das stimmt, das stimmt. Und das nervt ihn auch, dass das so ist. Und das wäre in dem Fall nicht so. Also,
also er sieht aber auch schon manchmal in seinen eigenen Plänen dann die Probleme. Nicht immer, aber manchmal.
Das trifft aber auf den ersten, auf einen anderen Punkt, kommt noch auch zu. Also dieses... Vorausgaben trotz bewusster Schäden. Also er ist sich oft schon bewusst, dass es ab jetzt nur noch nach hinten losgehen kann, und er macht trotzdem weiter.
Mhm.
Das macht er ja schon. Also das trifft dann vielleicht doch wieder zu.
Je mehr du davon vorliest, stelle ich mir eigentlich vor, so Brain ist also so das Äquivalent des 30-jährigen Mannes, mit dem man zusammen zur Schule gegangen ist, der immer noch im Vorort lebt, aus dem man kommt, und bei seinen Eltern und trotzdem versucht, noch Rapper zu werden. Ja?
Dann gibt es so kognitive Symptome, und zwar, dass man, und das trifft, finde ich, sehr zu, ständig neue Ideen.
Ja. Mhm.
Im besten Fall, und im schlimmsten Fall mit demselben Ziel.
Im besten Fall oder im schlimmsten Fall.
Dann eben auch Ideenflucht. Also, dass er sich so in seine Ideen flieht, anstatt sich mit der Realität auseinanderzusetzen.
Ja, das macht er sowieso. Einmal einen Plan festgesetzt, dann ist er aber auch dran.
Weitschweifigkeit. Jein. Also, sprich, im Sinne von, wenn er was erklärt, schweift er ab. Und hat Schwierigkeiten, wieder zurück zum Punkt zu kommen.
Nee,
das habe ich manchmal, wenn ich betrunken bin.
Wann genau hast du das festgestellt, Tobi?
Weiß ich nicht, in 50 Podcast-Folgen?
Nach dem dritten Schlag ins Gesicht.
Eindeutig megalomanisch.
Ja. Nee, nur manisch noch, nicht megalomanisch.
Wieder auf den Punkt zu. Naja, ist Brain eigentlich auch nicht so, weil er ist eigentlich immer sehr, der bleibt immer sehr an seinem roten Faden eigentlich.
Ja. Dann schnelles, sprunghaftes Reden macht er auch nicht.
Mhm.
Das
machst du aber, Tobi.
Das ist nämlich der Punkt, zu dem ich komme, wo ich mich selber schlecht gefühlt habe. Schnelles, sprunghaftes Reden, das zwar in sich sinnvoll ist, aber schwer nachzuvollziehen.
1A, Tobi.
Ja, das fand ich auch. Ich habe das heute Mittag gelesen.
Ist das gruselig, sowas dann zu lesen?
Also meine Freundin, die ist ja Psychologin und die hat mich, wie auch meinem Professor, bei dem ich mich mal vorgestellt hatte, als ich noch überlegt habe, Psychologie zu studieren, die haben mich beide vor dem Ding gewarnt, man neigt irgendwann dazu, sich selber Symptome zuzuschreiben. Und erst im Laufe der Weiterentwicklung seines Wissens stellt man dann fest, dass es nicht so ist. Wie wenn man Films studiert, dass man eine Zeit lang Filme nicht mehr gucken kann.
Ja, das war auch beim Aufbau bei meinem Aufbaukurs damals auch für Psychologie, wo der Prof auch nur meinte, okay, Leute, hör zu, das Ding ist einfach, so sind wir mal ehrlich, im ersten Semester 75% der Leute, die ich habe, versuchen sich selber zu therapieren.
Ja, genau, genau. Und das habe ich nämlich heute dann auch gehabt, als ich das gelesen habe, so, ja, auch das kenne ich.
Du kaputter Mensch.
Ja, dann Selbstbewusstsein ins Maßlose gesteigert. Das geht halt eben dann in die Megalomanie rein.
Reden wir jetzt noch über dich.
Wenn ich betrunken bin. eben bei Brain. Das sehe ich, also das hat er. Also dieses ins Maßlose gesteigerte Selbstbewusstsein. Also der hält sich halt dafür dazu in der Lage. Realitätsverlust, also der damit einhergeht.
Mhm. Vor allem auch da in Bezug halt auch auf seinen Plan. Was für ein Selbstbewusstsein musst du haben, um wirklich davon auszugehen, irgendwann werde ich die Welt regieren.
Ja, genau. Oder, ne? Dann der vorletzte Punkt, in manischen Phasen keine Einsicht in Fehlern oder Probleme, nach der Phase eben Schuld- und Schamgefühle. In einer vereinfachten Kinderserie kann man das schon so sehen. Also während seines Plans sieht er nie ein, dass er einen Fehler hat und erst am Ende begreift er, dass Pinky recht hatte.
Ja. Ja.
Und er wird dann ja auch immer ruhiger, ne? Dann kommt er immer, dasselbe wie jeden Abend. Weißt du, so.
Er schiebt die Schuld aber auch konsequent immer auf Pinky oder auf jemand anderen.
Das stimmt. Und dann eben der Punkt, was bei Brain dann eben so das Thema ist, Größenwahn, Wachträume, Wahn, psychotische Zustände möglich, aber nicht zwingend.
Wäre ein bisschen zu schwer jetzt für eine Kinderserie.
Ja,
auch.
Also Wachträume,
können wir nicht sagen.
Weiß ich nicht, Wahn, psychotische Zustände, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass der mal Wahnvorstellungen hatte.
Nee, aber es gibt so ein paar Folgen, da träumt er davon, wie es ist, dann, wenn er mit seinem Plan die Welt
regiert.
Also er malt so Bilder mit seinen Worten und du siehst es dann in so einer Gedankenblase so ein bisschen. Kommt aber auch relativ selten.
Ja, das kann man aber auch als ganz normale Tagträume verstehen.
Man muss aber auch die ganze Thematik nochmal so betrachten. Ich meine, wir reden hier über zwei Mäuse und das war immer das, weswegen meine Eltern die Serie auch immer geil fanden. So zwei Labormäuse, die halt versuchen, die Weltherrschaft jeden Abend in dem Labor an sich zu reißen.
Und sie haben zwar unfassbar, oder er hat zwar unfassbar krasse Pläne, aber er setzt sie halt auch um. In der allerersten Folge bergen sie die Titanic, um ein besonderes Pfannkuchenrezept zu bekommen, mit dessen Hilfe sie die Menschheit versklaven. Und das schaffen die halt auch fast.
Okay, kommen wir zum Punkt Wahn.
Was für Pläne? So, wenn den Menschen auf der Welt allen der Hut zu eng wird, dann kriegen sie nichts mehr mit. Also werden wir dann einer Maus halt folgen.
Ja, aber in der Warner-Welt funktioniert das halt. Es geht.
Ja, stimmt.
Fred,
ja.
Ich sag dir, wenn ich diesen Plan umsetzen kann, dann würde der auch bei dir funktionieren.
Es gibt, Tobi, du darfst gleich weitermachen. Ja, ja. Es gibt eine Folge, in der Pinky einen unfassbar beschissenen Tanz aus Dänemark mitgebracht hat. Ich habe den Namen vergessen, der Schmitz oder irgendwas. Und die ganze Welt fängt an, diesen Tanz zu machen und verblödet dadurch.
Oh ja, da tragen die auch das so Traden und so. Ne? Ja, ich erinnere mich.
Ja, das ist die...
Das ist ein Dreiteiler.
Das ist die Popkulturkritik-Folge, ja.
Das ist die Folge heißt Brainwashed im Englischen. Ich weiß nicht mehr, wie im Deutschen, Gehirnwäsche wahrscheinlich. Die Menschheit verblödet, weil sie einen bestimmten Tanz ausführt. Okay,
ja, klar,
weiter im Stoff.
In Zeiten von Macarena.
Weiter das im Stoff.
Schöne Gesellschaftskritik auf jeden Fall, ja.
So, kommen wir zum Punkt Wahn. Also das ist so das, was Manie ausmacht. Also manisches Verhalten. Ich finde, also wie gesagt, das haben wir jetzt auch festgestellt, bei ihm trifft jetzt nicht alles davon zu, aber das ist so eher das, was man ich bin ja von dem Punkt ausgegangen, dass Brain geisteskrank ist. Und wenn er geisteskrank ist natürlich ein hartes Wort, aber dann eben manisch. Weil Depression und so trifft alles nicht zu, auch so posttraumatisch, was wir ja sonst immer diagnostizieren, trifft auch nicht so richtig zu. Vor allem, weil er sich an nichts erinnern kann. Obwohl, das würde ja, also egal. Jedenfalls trifft das nicht so zu. So, und wenn man jetzt Wahn sich anschaut, ich habe da ein ganz schönes Zitat, das ist von Wikipedia, aber ich finde es trotzdem gut. Der Wahn beziehungsweise eine bestimmte Wahnvorstellung ist eine die Lebensführung behindernde Überzeugung, an welcher der Patient trotz der Unvereinbarkeit mit der objektiv nachprüfbaren Realität unbeirrt festhält.
Ich finde es schön, dass du den Satz auswendig
hast. Also auf gut Deutsch, es ist halt irgendeine Einstellung oder irgendeine Lebensart, die dein Leben kaputt macht.
Genau.
Aber du siehst trotzdem
nicht ein. Du weißt es und du hältst es trotzdem daran fest. Ja. Und da gibt es eben diese Jasperschen, also das kommt von einem Typen, der hieß Jasper mit Nachnamen, Warnkriterien. Das sind drei Stück. Das ist einmal subjektive Gewissheit. Also er weiß, dass das wahr ist. Dann Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung und zwingende Schlüsse. Mhm. Das trifft auf jeden Fall zu bei Brian. Der macht ja einfach immer weiter.
Tu mit deinem Brian.
Ja. Und halt die Unmöglichkeit des Inhalts.
Mhm. Was?
Die Unmöglichkeit des Inhalts, also die Unmöglichkeit des Wahns, also dieser Wahnvorstellung, die er hat. Weltherrschaft an sich reißen zu können, ist ja seine Wahnvorstellung. Und ob das eine Wahnvorstellung ist, sind eben diese drei Punkte. Subjektive Gewissheit, stimmt. Ja. Er ist sich gewiss, dass das funktionieren kann. B, die Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung und zwingende Schlüsse. Ja, der lernt da überhaupt nichts raus, dass er es immer wieder verkackt. Und eben die Unmöglichkeit des Inhalts, dass er nicht in der Lage ist, die Welt zu regieren. Was er ja sogar in der Praxis kommt das ja vor, dass er die Weltherrschaft hat und es vergeigt.
Richtig.
Ja. Also es ist nicht nur theoretisch unmöglich, es ist sogar praktisch unmöglich, dass er das hält. Also das geht schon in diese Wahnvorstellungsnummer rein. Und wenn man sich so also Größenwahn hat so verschiedene Unterpunkte, woran man das so abarbeiten kann. Also Größenwahn an sich ist ein sehr weit fächernder Begriff. Und das, was bei ihm so am besten passt, ist der religiöse Wahn tatsächlich. Also religiöser Größenwahn. Wenn man den religiösen Aspekt im eigentlichen Sinne weglässt, also wenn man die Heilversprechung weglässt, das ist ja das, was eine Religion im Prinzip
ausmacht. Also er sieht sich selbst als so eine Art Heiland.
Ja, aber ohne das Heil. Also der heilt nichts, sondern der ist halt völlig festgefahren in dieser Vorstellung, dass er dazu in der Lage ist, alles besser zu machen, weil er ein guter Weltherrscher wäre. Er will jetzt nicht die Welt retten, sondern er glaubt, dass er ein sinnvoller Charakter dafür ist, das zu tun.
Man erfährt in dieser Serie auch nie, was Brain vorhat, wenn er die Weltherrschaft hat. Also keine Ahnung, was der Typ dann macht.
Er ist ein bisschen wie so ein Hund, der im Auto hinterher.
Ganz genau. Wenn er die Weltherrschaft, also ich schätze ihn so ein, dass wenn er die Weltherrschaft erstmal hat, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Ich glaube, Brain wäre mega deprimiert, auch nur eine Woche, nachdem er es geschafft hat.
Ja, da hat
weil
er
dann kein Ziel mehr hat.
Ja. Also ich glaube, ob man ihm jetzt wirklich so klassische psychische Störungen anrechnen kann, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber er hat eben so Teile daraus, ne? Also eben was diese Megalomanie angeht.
Mhm.
Da hat er definitiv einige Sachen, die dafür sprechen, dass er darunter leidet. Und vor allem eben, also es wird ja immer Einstein zugerechnet, ich weiß gar nicht, ob das Zitat wirklich von Einstein ist, das mit dem Wahnsinn ist, wenn man immer wieder unterschiedlich auf unterschiedlichen Wegen immer versucht, das gleiche Ziel zu erreichen.
Nee, andersrum. Ja. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das gleiche tut, genau, aber unterschiedliche Resultate erwartet.
Genau, stimmt, ja. Aber ich weiß gar nicht, ist das wirklich von Einstein oder wird
das
so zugerechnet?
Ja, das weiß ich nicht. Kann sein. Genau. Bei Einstein bin ich da vorsichtig, da weiß man nie, ob die Zitate stimmen oder nicht.
Vini Vidi Vici.
Ja. Son Goku.
Was gab's noch? Was war das noch?
Also
ich kenne doch so, du sollst nicht alles glauben, was im Internet steht. Zitat Abraham Lincoln.
Ja, es ist ja hier, hat uns doch letztens ein Hörer angeschrieben, dass wir mal was über Marc-Uwe Kling und seine komischen Känguru-Chroniken machen sollen. Da hattest du, Fred, zurückgeschrieben, das kennst du gar nicht, ich kenne das.
Ja,
und
ist ganz witzig, aber passt leider nicht im Podcast.
Nee, finde ich auch nicht, aber es ist wirklich unheimlich lustig. Und da gibt es eben mit diesen falsch zugeordneten Zitaten, ich könnte mich darüber beömmeln.
Ja.
Also das ist, how much is the fish, Karl Marx?
Übel. Übrigens, weil irgendwie schon zweimal in einem Nebensatz, glaube ich, in dieser Folge Napoleon-Komplex oder Napoleon-Syndrom gefallen ist. Der Napoleon-Komplex ist ich weiß gar nicht, ob das eine psychische Störung ist, aber das schreibt man eben Leuten zu, die durch die ihre mangelnde Körpergröße dadurch kompensieren, dass sie andere Menschen immer krampfhaft in Leistungen übertreffen müssen. Es gibt ja, das ist übrigens ein historischer Mythos, dass Napoleon so klein gewesen wäre. Napoleon war 1,68 Meter groß und das war für einen Mann im frühen 19. Jahrhundert absolut durchschnittlich, wenn nicht sogar leicht überdurchschnittlich. So, ja, haben wir damit mal aufgeräumt.
1,68, also 1,68 Meter,
ja,
unter 1,70.
Ja. Das ist nicht klein damals gewesen.
Ja. Das war völlig
heute
normal.
Das ist nicht mal heute wirklich klein.
Heute wird es. Doch.
1,75, also ich bin 1,80.
1,75? 1,68.
1,68, ah ja,
stimmt. 1,68 ist halt wirklich, da würde ich schon sagen, okay, pass auf bei der Teppichkante nicht, dass wir deine Beine damit
zuschauen. Alter, der ist 10 cm kleiner als ich.
Ja, deswegen mache ich auch so also Spaß.
Finde ich jetzt nicht
Bullshit.
So krass.
Das ist nicht, dass man den in der U-Bahn sagt und zu seiner Freundin sagt, guck mal, der ist aber klein.
Nein.
Definitiv nicht, auch heute
Wee-Man
nicht.
Ist klein von Jackass. Aber.
Wee-Man von Jackass, der ist klein. Der Wee-Man-Komplex. Ja, Tobi, hast du bei deinem Thema noch was?
Nö. Also wie gesagt, es gibt relativ wenig her. Man kann dieses manische Verhalten eben auch so ein bisschen Pinky zuschreiben, nur dass der diese Unruhe nicht hat. Also bei ihm ist mehr so diese Laune. Also wie ich das vorhin schon mal meinte, die beiden zusammen ergeben halt eine stimmige Figur. Ja. Also die haben im Prinzip eine stimmige Figur in zwei Teile gesplittet. Ich könnte jetzt anfangen mit Platons Kugelmensch, aber das führt
zu weit. Bei Pinky ist es überhaupt nicht so, dass er angespannt wirkt oder dass das irgendwie sein Leben beeinträchtigt.
Nee, der hat nur diese gute Laune.
Also bei Pinky ist es ganz im Gegenteil so, dass ich das Gefühl habe, der ist die ausgeglichenste Person in der ganzen Scheiß-Serie. Der hat sich doch mit seinem Schicksal, mit seinem Leben als Labormaus perfekt arrangiert. Der führt ein glückliches Leben da in seinem Käfig.
Ja, dem geht's gut. Den siehst du ja auch immer. Brain ist, im Folgenintro siehst du auch immer, wie Brain quasi vor einer Tafel steht und grübelt oder so mit verschränkten Armen hinten ihm mit Rücken zugeneigt ist und Pinky ist immer in seinem Laufrad. Also Pinky beschäftigt sich dann halt auch irgendwie. Wahrscheinlich, wenn ihm langweilig ist, dann geht er halt laufen in seinem komischen Käfig da, ne?
Ja, Pinky geht's gut.
Mega gut, ja.
Pinky geht's gut, ja, definitiv.
Ja, so eine kleine, ja, schönes Labormaus. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ne, so im nächsten Leben würde ich gerne Katze sein.
Was? Wieso? Nein. Willst du dir selbst die Eier lecken?
Einmal
dann
das.
Dann würde ich Hund werden wollen.
Ja, nee, Hunde sind,
Hunde sind viel geiler.
Ein Glas ins Rassistenglas und damit meinen wir
Nee,
ins Spezisten, klar, Speziismus.
Nee, aber wenn ich so selber aussehe, wie gerade Kater da noch teilweise verwöhnt finde, so ein Katzenleben, glaube ich, kann ganz schön sein. Wenn du bei den richtigen Haltern bist, so, weißt du, kriegst du mal dein Futter, kannst ein bisschen gekuschelt werden, mit dir wird gespielt, so.
Ich will
und das war alles, was du willst.
Ich will lieber Hund, dann hätte ich keine natürlichen Fressfeinde.
Ihr wollt über Tiere sprechen?
Weißt du, so ein riesiger Berner Sennhund, so ein riesiger kuscheliger, mega gechillter, weil keine natürlichen Fressfeinde.
Ich wäre gerne ein norwegischer Jagdhund. Die Dinger sind so, können so groß werden wie wirklich ein kleiner Mensch.
Ja, so wie Napoleon oder so ein Leonberger, weißt du, der stehend einfach 2,10 Meter groß ist, aber halt nur aus Fell besteht. Voll die geilen Tiere.
Machen wir doch mal, unbedingt haben. Machen wir doch mal eine ganze Podcast-Folge, 2 Stunden. Welche Tiere wollen Tobi und Richard sein? Ich habe das Gefühl, ihr könnt da sehr lange drüber reden.
Fred, dafür brauchen wir keine Folge, da machen Tobi und ich unseren eigenen Podcast.
Der Tiercast. Ja, wollen wir über Tiere reden?
Ja.
Wir wollen über Tiere reden. Ja. Labormäuse.
Oh Gott.
Werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts vom Menschen benutzt, sind mittlerweile nicht mehr aus unserer Forschung, sage ich mal, wegzudenken. Das, was wir hier sehen, Pinky und Brain, das sind sogenannte Farbmäuse. Ja. Das ist eine domestizierte Form der Hausmaus.
Sind es Albinos eigentlich?
Das hat mit den Farbmäusen nichts zu tun, sondern die müssen nicht zwingend Albinos sein. Sämtliche Haus- und, also sowohl Mäuse als auch Ratten, nennt man Farbmäuse bzw. Farbratten. Also jeder, der eine Ratte zu Hause hat, das ist eine Farbratte. Das ist der Unterschied zwischen wild und domestiziert. Dann fügt man einfach nur das Wort Farb vorne ran.
Ja.
Das hat irgendwas mit der Züchtung zu tun. Also das heißt,
soll das jetzt heißen, hier Farb, der sonst immer mitmacht, der ist domestiziert.
Nee, also schon Farb wie Farbe. Und also sämtliche Ratten.
Kann dir sagen, wo das herkommt, Tobi? Ich habe das Thema vorbereitet, okay. Du Schwanz.
Ich habe mich da letztens tatsächlich mit auseinandergesetzt, weil eine Freundin von mir sagte, ich hätte gerne Ratten. Und dann haben wir das mal gegoogelt, wo der Unterschied ist zwischen Wildratten und Hausratten. Und dann stellte sich halt heraus, dass das im Prinzip ein Oberbegriff ist für alle Raus- und Mäuseratten, die nennt man Farbratten oder
genau,
Farbmäuse.
Auch eine geile Aussage. Ich hätte gerne Ratten. Ja, stellen Müll offen ins Wohnzimmer und dann war's.
Gut, ich hab welche hinterm Haus.
Ich ziehe jetzt mein Thema einfach durch und lass euch reden. Farbmäuse, das ist die domestizierte Form der Hausmaus. Also die normale graubraune Feldmaus oder man sagt auch Hausmaus, die man so in der freien Natur findet, die wurde genommen und wurde dann gezüchtet und wir reden hier von Inzucht. Diese weiße Farbe, das ist tatsächlich Albinismus. Und Die haben ganz normale in Anführungszeichen Mäuse genommen und haben angefangen, die in Laboren zu züchten. Und weil es super anstrengend ist, immer wieder neue Mäuse aus dem Wald zu holen, haben die sich untereinander paaren lassen. Wir reden hier von fucking Inzucht. Und zwar von so heftiger Inzucht, dass da wirklich praktisch der komplette, ich sag mal, Genpool verkorkst ist. Alle Labormäuse sind inzestuöse Mäuse und nach ungefähr 10 Generationen Inzestfortpflanzung werden die immer weiß oder komplett schwarz. Das ist die Farbmaus, also das ist damit gemeint. Die Flecken oder irgendwelche natürliche Färbung ist nach 10 Generationen komplett weg.
Oh, ist ja voll hart eigentlich. Ja. Ja, überleg mal, was das für ein Eingriff ins Genmaterial dann eigentlich ist, wenn du komplett halt so weiß und dann rote Augen. Ih, warte mal, das heißt ja dann, Pinky und der Brain sind eigentlich...
sind Albinos.
Ja, aber Inzucht.
Verwandt.
Absolut.
Also die, aber die haben ja auch so leicht rosaliche Augen. Nee,
das sind die wirklich Albinos. Nee. Das widerspricht aber die Nummer, dass Brain ein Wildfang ist.
Richtig.
Also es gibt ja auch in der Natur Albinos.
Ja. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, das macht keinen Sinn. Wenn Brain tatsächlich in der Freiheit gefangen worden wäre, dann wäre er nicht weiß. Wenn du eine weiße Maus mit roten Augen hast, ist es auf jeden Fall immer in Zucht beziehungsweise im Labor gefangen. Okay, es sei denn einer von einer Million
ich
Albinos.
Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja Albinos, also es gibt auch Spezien, die deutlich mehr zu Albinismus neigen als andere.
Ja, okay, absolut korrekt. Also einer von, keine Ahnung, einer Million weißen Mäusen kannst du auch in der Freiheit finden.
Und das ist nicht viel, einer von einer Million bei Mäusen. Ist das nicht viel?
Ich sage nur Tiger mit Down-Syndrom und so. Na gut.
Das ist übrigens ein Fake, ne?
Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, das hatten wir schon mal, aber ich finde es trotzdem mega lustig.
Diese Farbmäuse sind in der freien Wildbahn nicht mehr lebensfähig. Also denen wurde praktisch alles abtrainiert, was sie in der Natur so anwenden. Wenn du die frei lässt, sterben die innerhalb kürzester Zeit. Werden heute auch als Haustiere und als Futtertiere benutzt, ne, für Schlangen und so weiter. Kram. Das heißt, wir Menschen haben da praktisch eine Sklavenrasse geschaffen. Das ist schon praktisch eine neue Spezies, die wir da gemacht haben.
Mausreplikanten.
Ich hab einen mega interessanten Podcast erst vor ein paar Tagen gehört, mal wieder von den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, dass in ein paar Generationen die Stadtmaus und die Landmaus biologisch gesehen unterschiedliche Spezies sein werden, die sich auch nicht mehr untereinander paaren können. Man sagt ja immer so Stadtmaus und Landmaus aus Spaß, um das zu verbildlichen. Das wird in ein paar Jahrzehnten vermutlich wirklich so sein, dass es zwei unterschiedliche Rassen sind, die du nicht mehr kreuzen kannst.
Ist das auch bei Tauben der Fall?
Das weiß ich nicht, aber leben die Tauben mittlerweile nicht alle in der Stadt?
Ja, genau, das frage ich mich gerade. Gibt es Tauben noch in freier Wildbahn? Also was heißt in freier Wildbahn? Die sind in der Stadt im Prinzip auch in freier Wildbahn, aber im Wald? Gibt es eine Taube im Wald?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
Man macht viel zu wenig Gedanken über Tauben.
Das wirft dann auch viel zu viele Fragen darüber auf, was halt dann noch so, weißt du, so eine weiße Taube, Friedenssymbol, wenn du überlegst, dass das eine inzestuöse Flugratte ist, dann eigentlich.
Das wird nicht der Fall.
Übrigens,
das sage ich einfach nur, aber der Gedanke kam mir halt gerade ganz kurz. Ich weiß, das ist Bullshit, dann aber irgendwie ist es ziemlich
lustig. Also wenn eins Tauben nicht sind, dann inzestuös, dafür gibt es viel zu viele Sexualpartner. Übrigens, mir hat schon wieder eine auf mein Fahrrad geschissen vor ein paar Tagen. Auf den Lenker, Alter. Es ist Gott sei Dank nicht da, wo die Finger sind, aber ich bin mega angepisst.
Das Futter unter der Brücke an der Halbigstraße liegt da auch wieder.
Ja.
Meine Warnung ist nicht angekommen.
Boah, ey, bei Fred hier, wenn du hier zu Freds Bude kommst, ist ja auch so halb unter einer Brücke. Ne? Da ist auch so ein riesen Haufen Taubenscheiße schon, als würden die da alle auf einen Haufen kacken, ey.
Ich habe Uri Geller auch wieder gesehen, wie er Brotkrumen geschmissen hat. Fuck.
Miese Fixer.
Diese Mäuse haben eine Lebenserwartung von 1,5 bis 2 Jahren im Durchschnitt. Einzelne können auch deutlich älter werden. Aber die haben alle immer super schnell Krebs.
Ja, stimmt, Brain ist eigentlich auch so. In Mausjahren, also er ist in der Serie 2 Jahre alt. Mhm. In Mausjahren ist er damit auch so über 70 oder so schon. Also,
Also einer der Gründe, wieso man tatsächlich diese Mäuse im Labor benutzt, ist, dass die super schnell Krebs kriegen. Dass du halt wirklich super schnell eine Maus hast, die einen Tumor hat, an dem du dann Experimente machen kannst. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass das halt alle Inzucht Mäuse sind, zum anderen auch daran, dass die so einen super krass schnellen Stoffwechsel hat. Warum Mäuse im Labor? Erstens, hohe Fertilitätsrate, also die rammeln wie die Hasen, vermehren sich mega schnell. Sie eignen sich sehr gut für, wie schon gerade gesagt, die Krebsforschung oder die Genomforschung, Stoffwechselkrankheiten, Wirksamkeitsforschung für Arznei, weil die, also ich bin kein Biologe, ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber die sind dem Menschen wohl sehr ähnlich, vor allem was das Nervensystem angeht.
Ja, also das will ich, weil es auch gerade Nervensystem und Gehirn sind ja. Die uns recht ähnlich. Mhm. Also vom Aufbau, nicht von der Funktionalität, aber vom Aufbau her.
Ich habe gelesen, das Genom der Maus und des Menschen stimmt zu 98% überein. Wir sind zu 98% Mäuse.
Wow.
Aber wirklich intelligent sind sie nicht, oder?
Da kannst du mal sehen, so, ne? Stell dir mal vor, wir hätten uns, die Menschen hätten sich halt nicht irgendwie aus dem Affen heraus domestiziert, dann irgendwie, sondern irgendwie aus der Maus.
Ja, ja, streng genommen geht die Wissenschaft davon aus, dass wir nicht vom Affen kommen, sondern dass Affen und Menschen den gleichen Vorfahren haben.
Ja. Ja. Übrigens, Ratten sind nur zu 90% gleich mit uns Menschen.
Oh, schade.
Ja. Also, Mensch. Allermeistens wird es mit Mäusen gemacht. Auch die Fortpflanzung bei Mäusen ähnelt der des Menschen.
Ach so, die ketten sich also auch abends ans Bett gegenseitig an, machen mit Seidenschalen, verbinden sich die Augen und peitschen sich dann gegenseitig aus.
Das noch geil. Kennt ihr das nur von Bad Boys 2, wo Martin Lawrence da oben auf dem Dachstuhl ist und den Mäusen beim Ficken zuguckt,
ja,
und
den Panik.
Oder den Ratten sind da. Und dann irgendwann, oh mein Gott, Mike, die treiben es wie wir. Das sind zwei Mäuse, so ein Missionarsstimmen.
Ja, ja.
Zwei Ratten.
Ja. Ich guck mir diese riesen Ratteneier an.
Tja,
ja.
Also ich Labormäuse, ziemlich kranker Shit.
Ja. Also ich habe mir mal einen Fall angeguckt. Ist wirklich nur ein Fall, weil ich gucken wollte, ist es möglich, Tiere künstlich intelligenter zu machen? Also eben à la Pinky and Brain oder Planet der Affen oder so. Und ich habe jetzt einen Bezug zu Mäusen, eben weil die uns so ähnlich sind auf vielerlei, auf hoher Basis, angeschaut. Und zwar in Sachen Alzheimer-Forschung. Es gibt ein amerikanisches Team, die haben Mäuse, die haben es tatsächlich geschafft, Mäuse, also klügere Mäuse zu züchten. Die sind deutlich lernfähiger als die anderen. Und ich fand die Methode so abgefahren. Das nennt sich es gibt so sogenannte Knockout-Mäuse. Also das benutzt man so in der
Genforschung. Davon gehört, ja.
Das funktioniert so: Die nehmen eine Maus, züchten die und lassen dabei aber künstlich ein Gen blockieren die.
Ja.
In der Fortpflanzung. Die meisten davon verrecken, also irgendwie über 90% verrecken.
Okay.
Logischerweise, entweder noch im Mutterleib oder kurz danach, weil denen einfach ein Gen fehlt. Und das macht man, um zu gucken, welches Gen hat welche Funktionen.
Ach krass.
Und gerade wenn die überleben, kann man dann noch in den meisten, also selbst die überleben, leben dann nicht lange. Mhm. Und dann kann man gucken, woran die verrecken. Und damit kann man so Rückschlüsse ziehen, eben weil das Genom so ähnlich ist, welches Gen hat welche Funktion eben auch beim Menschen.
Hm.
Und deswegen werden Mäuse eben auch unter anderem in der Alzheimer-Forschung verwendet, um zu gucken, welches Gen ist verantwortlich für Erinnerungen und für Lernen, was ja im Prinzip das Gleiche ist. Also, ne, also wie funktioniert Lernen, wie speichert das Gehirn Erinnerungen? Oder wie wird ein Effekt zu einer Erinnerung? Und dieses Team hat es halt eben geschafft, lernfähigere Mäuse zu züchten, also wirklich genetisch zu züchten. Es waren auch so Knockout-Mäuse, die haben irgendwas weggelassen. Und die haben sie übrigens Doogie genannt, nach Doogie Howser, weil das ja so ein Wunderkind in dieser Serie war.
Boah, ey.
Das ist ein bisschen makaber, wie ich finde. Ich wollte
gerade sagen, das ist wirklich ein bisschen arg makaber.
Ja. Und die haben zum Beispiel so abgefahrene Sachen festgestellt. Die haben die in so einen die hatten zwei Räume. In dem einen Raum haben die einen Elektroschock gekriegt, in dem anderen nicht. Haben das einmal mit den Doogie-Mäusen gemacht und einmal mit anderen normalen, unveränderten Mäusen gemacht. Und nach fünf Tagen die wieder reingeschickt. Die Doogie-Mäuse haben das nach fünf Tagen geschnallt und sind direkt in den anderen Raum gegangen, die anderen nicht. Und das haben die mit ganz vielen verschiedenen Beispielen gemacht.
Ja. Ist oder mein Beispiel, Bruder klüger als ein Hamster, ne?
Ja, yeah. Oder auch so ein Raum mit ganz vielen Gegenständen, die sie alle beschnuppern. Also die haben die Stunde Zeit oder was weiß ich, irgendeine Zeit, sagen wir mal eine Stunde, gegeben. Die haben alles beschnuppert, sind raus und fünf Tage später wieder reingeschickt, haben aber eins ausgetauscht gegen was anderes. Alle anderen haben überall gleich geschnuckt, die Doogie-Mäuse haben alles andere ignoriert, außer diesen neuen, dieses neue Objekt und haben das beschnuppert und dann wieder raus. Und alles andere haben die ignoriert, weil die sich offensichtlich daran erinnern konnten.
Krass.
Das haben die dann halt mit kürzeren Zeitabständen, mit längeren Zeitabständen, um zu gucken, inwiefern die leistungsfähiger geworden sind. Nachdem die beim ersten Versuch gemerkt haben, sie sind leistungsfähiger. Krass. Aber inwiefern. Und die konnten zum Teil, also echt so Signifikanzen von 5 bis 6 Tagen Unterschied ausmachen. Also sprich 200%. Und das nur über eben das Weglassen bzw. Verstärken eines gewissen Gens oder im Hervorheben eines bestimmten Gens. Und diese Rückschlüsse, die sie rausgezogen haben, ist, dass es halt eben auch medikamentös theoretisch möglich ist, Lernfähigkeiten zu erhöhen, indem man dieses Gen künstlich pusht.
Krass. Ritalin.
Zum Beispiel, ja. Also ja, genau ja, das ist das, was aus solchen Forschungen eben kommt.
Ja.
Die benutzen das an der Stelle jetzt zur Alzheimer-Forschung, aber im Ritalin ist, wenn ich mich nicht irre, kommt das auch aus der Alzheimer-Forschung.
Ja.
Krass, ey. Das ist
das sind sogenannte,
sehr erschreckend eigentlich.
Das sind sogenannte transgenische Mäuse. Das kann man seit den 80ern machen. Klonschaft Dolly, vielleicht erinnert man sich daran noch. Da wird ein Lebewesen geklont und an dem neuen Klon kannst du eben, bevor du das einspeist, kannst du dann an den Genen manipulieren und bestimmte Gene einschalten, ausschalten, pushen und so weiter. Und du hast es gerade schon gesagt, einer der
das
Gründe...
Das klingt immer so krass, wir können Gene ausschalten, als hätten die einen Knopf einfach so.
Also diese
Genetic Engineering, ne?
Über diese moralische Bullshit, wir spielen Gott, hätte Gott das gut gefunden? Der kleine Jesus weint, Diskussion, will ich kein Wort verlieren. Aber aus ethischer Sicht ist das schon wirklich sehr fragwürdig, dieser ganze Prozess, weil die meisten dieser Klonschafe, Mäuse, andere Tiere elendig verrecken, beziehungsweise gar nicht erst richtig geboren werden. Ja. Du musst da echt einen Haufen solcher Mäuse klonen und kriegst echt einen Haufen gemüsiger Viecher raus, bis da wirklich eine gesunde, anständige Maus rauskommt.
Ja, beziehungsweise ein Wurf. Ne? Also die haben in dem Fall jetzt war es nicht eine Maus, sondern es war ein Wurf. Das waren irgendwie so 10 Tiere oder sowas. Aber eben Kompost, auch nur eine. Ne?
Produzierst Kompost, bis du dann mal vom Gemüse dann endlich mal eine Frucht kriegst.
Ja, wirklich. Ne? Also die haben wahrscheinlich haben die Tausende von Mäuseleichen weggeschmissen, bis sie eine einzige Generation gehabt haben. Es war ja nur eine Generation, diese Dugi-Mäuse. Und die haben die auch nur 2 Jahre Zeit zu testen, bevor die wieder verrecken.
Das ist ja auch zum Beispiel bei bei einem Legend, der testet an Ratten.
Der testet an Ratten, Aber da geht es ja auch um was anderes, da geht es ja um Medikamente.
Ja, krass.
Und auch dieses ganze Thema Tierversuche, auf das wir jetzt aber gar nicht so arg eingehen wollen, das ist halt echt super schwierig. Einerseits wird da halt echt viel Leid verursacht. Da werden halt wirklich Tiere ganz schlimmen Sachen ausgesetzt und ganz kranker Scheiß mit denen gemacht. Auf der anderen Seite werden damit halt wichtige Medikamente und medizinische Techniken entwickelt, die im Laufe der Jahrhunderte faktisch ja mittlerweile vielen, vielen, vielen Menschen das Leben gerettet oder leichter gemacht werden.
Ja. Das ist echt ein zweischneidiges Schwert.
Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite werden halt auch so Sachen wie dann Deos oder Kosmetika.
Ja, das kann man weglassen. Ja. Ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Aus kosmetischer Sicht Tiere zu vergewaltigen muss man jetzt nicht. Medizinisch...
Schwierig
zu sagen, weil das Ding ist halt einfach so, weiß nicht, jeder, der sich mal eine Aspirintablette reingepfiffen hat, die vielleicht an einer weißen Maus getestet wurde, ne?
Scheiß auf der Aspirintablette. Jedem Alzheimer-Patienten, der 2 Jahre länger seine Kinder erkannt hat, hat das einer Maus zu verdanken, ne? Also es ist so, es ist schwierig.
Und deswegen heißt er Brain. Gut.
Ja, also, Rückbezug zu Pinky und Brain. Warum haben die das gemacht? Das war ja ein Unfall, klar. Mhm. Aber warum hatten die eine Apparatur, die dazu in der Lage ist, genetisch Mäuse so zu verändern? Wahrscheinlich wird das sein.
Ja, natürlich.
Na, also das sowas
ist ein ganz normales Labor. Deswegen, wie gesagt, bei diesem Scientifically
Ganz normales Labor kann alles sein. Geologen haben auch Labore.
Du weißt, was ich meine.
Sandrüttler. Also so ein Dreckwühler.
Steineklopfer. aber halt, also siehst du es ja, ein ganz normaler Laborbetrieb halt einfach. Ne? Die Mäuse werden dann halt auch, Pinky und Brain werden halt auch durch ein Labyrinth gejagt. Und das ist halt auch so. Eigentlich ist es in dem Cartoon immer noch sehr niedlich dargestellt, wie halt tatsächlich dieser Laboralltag dann aussieht, eben durch solche Kleinigkeiten. Mhm. Wir sehen es ja immer nur nachts. Wir wissen nicht, ob Brain irgendwann mal einen Finger abgeschnitten wurde, um zu gucken, ob der wieder nachwächst oder so eine Sachen.
Ja, was machen die mit Echsen?
Ja.
Oder Axolotl.
Axolotl, ja. Jetzt habe ich auch einen Faden verloren.
Ja, worauf ich hinaus wollte, war, dass dieses Experiment mit Alzheimer-Forschung gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass das bei Pinky und Brain der Auslöser der ganzen Sache war. Ja. Weil die haben eine Apparatur, die es möglich macht, die lernfähiger zu machen. Und die einzigen Versuche, die wir sehen, haben mit solchen Dingen zu tun. Wie zum Beispiel, schafft es eine Maus durch ein Labyrinth? Und schafft es eine Maus nochmal durch ein Labyrinth? Weil das ist ja die eigentliche Frage. Nicht, ob sie es da durchschafft, sondern ob sie es nochmal schafft. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass diese Acme-Labore in dem Bereich, wo Pinky und Brain leben, an so Dingen wie Alzheimer, also an Gedächtnisforschung arbeiten oder an Intelligenzforschung.
Tobi, darf ich dich ganz kurz darauf hinweisen, während wir uns wirklich mit der Folge hier widmen und wirklich hochwissenschaftliche Themen erörtern, guckt Fred sich sein Kill-Count bei Counter-Strike an.
Was? So gar nicht Counter-Strike.
Bullshit.
Hat er eben gerade, ich habe gerade noch gesagt, Counter-Terrorists win. Was du denn da?
Um so den, ich sag mal, letzten Teil der Show einzuläuten, du, Richard, hast uns ein kleines Tutorial vorbereitet. Kann man das so sagen?
Ja, also ich sag mal so, ne? Ja, nee, sag du mal erst, was ich...
Also,
mach ruhig weiter.
Mal, ich also ich,
sag du mal.
Richard, also ich habe keine Ahnung, was du uns da gleich referieren wirst, aber du meintest, du hast so ein kleines How-to-Weltherrschaft vorbereitet.
Ja, genau. Ich hab mir ein paar Sachen durchgelesen und habe was ausgearbeitet zum Thema halt World Domination How-to.
Was googelt man da, um sowas zu finden?
Da googelt man erstmal Welteroberung und Weltherrschaft und sowas und denkt, man findet jetzt ganz viele weltpolitischen wilden Sachen. Tatsächlich findet man sehr viele Berichte darüber, warum manche Länder nicht mehr die Weltherrschaft haben oder welche Regime kurz davor waren, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mhm. Und das Ding ist halt einfach so, also ich kann es jetzt hier wirklich sagen, so jetzt exklusiv bei den Kack- und Sachgeschichten bekommt ihr einen Plan dazu, wie ihr die Weltherrschaft an euch reißen könnt. Problem ist nur, ich muss euch enttäuschen, es ist nicht wirklich ein Plan von A bis Z, den man so durchziehen kann, weil natürlich die Welt ist ja nicht etwas, was immer gleich bleibt, wo man jetzt sagen kann, ihr müsst nur China infiltrieren und dann habt das. So einfach ist es leider nicht. Nee, also was ich gefunden habe, ich habe eine Arbeit gefunden, eine ziemlich detaillierte Arbeit von so einer Social-Bloggerin, was ich ziemlich geil fand, die so ein bisschen in Aussicht gestellt hat, so, was für Charaktereigenschaften, also wie müsste dein Charakter aufgestellt sein, damit du im Prinzip die Welt dominieren könntest, so mit deiner Art und Weise. Also was bräuchtest du selber als Person, um die Welt zu dominieren? Und da sind solche Sachen halt rausgelassen wie, also es liest sich und klingt ein bisschen wie so ein Selbsthilfebuch,
ja.
Weil natürlich, man kann nicht auf solche Sachen wie halt eingehen, so, du brauchst exakt den Betrag X, du brauchst einen Killerlaser, kann man sich da und da bauen, solche Sachen.
Ah, ein Killerlaser hilft aber definitiv. Ein
Killerlaser hilft, ja. Na klar, ich sag's ja immer, wenn ich die Todeswaffe hätte, dann würde ich andere Nationen mich dafür bezahlen zu lassen, ihn nicht einzusetzen. Das, finde ich, ist eine Form von World Domination. Hat übrigens Brain in einer Folge sowas Ähnliches gemacht, weil, finde ich nämlich auch tierisch geil, der hat, es gibt eine Folge, da versucht Brain durch unterschwellige Botschaften den Zuschauer zu beeinflussen. Und du siehst in so einem kurzen Freeze-Frame, wo Brain einfach nur so ein Plakat hochhält, auf dem steht, siehst du, ich habe dich bereits unter meiner Kontrolle. Und kurze Zeit später hast du wieder einen Freeze-Frame, wo dann drauf steht, du erkennst nämlich, wenn du das lesen kannst, habe ich dich dazu gebracht, die Freeze-Frame-Funktion an deinem Videorekorder zu aktivieren.
Echt?
Ja. Hält er zweimal so ein gut. Schild hoch.
Und ja, irgendwie hat er recht. Richard, ne? Jetzt laber nicht um den heißen Brei rum.
Ja.
How to rule the world.
Also how to rule the world. Das erste ist, also es ist ein 5-Punkte-Plan. Wie gesagt, er ist sehr, sehr, er ist nicht buchstäblich. Also
ich habe einen 5-Jahres-Plan. Ja. Der sieht wie folgt aus.
Der ist nicht, also darf man nicht alles, mehr im übertragenen Sinne als im wörtlichen Sinne.
Das heißt,
alles, ne?
Moment,
das
Ding willst mir also sagen, jemand hat einen 5-Punkte-Plan, wie man die Welt regiert,
ja, aufgestellt, den hab ich.
Und der ist nur theoretisch?
Ja, den habe ich hier.
Achso. Hey, du hast jetzt 5 Minuten angekündigt, dass du gleich einen 2-minütigen Vortrag hältst.
Boah, wer denn länger?
Ja, genau wie in der Schule, ne? Also, wenn du die Welt regieren möchtest, übrigens auch ein guter Anreiz für das Bewerbungsgespräch. Punkt 1, du brauchst einen Plan. Das ist das A und O. Wenn du die Welt regieren willst, du brauchst einen Plan. Also immer mach dir bewusst, wo du in der Welt stehst, wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Verfolge deine Ziele Stück für Stück, verliere niemals den Blick auf das Große und Ganze und überdenke deine Position bei jeder erreichten Stufe. Das ist Punkt 1.
Ist das eine Scheiße?
Beim Plan, die Welt zu erobern.
Pass auf, dafür werfe ich jetzt ein, weil das von einer Social-Bloggerin ist,
ja,
werfe ich jetzt ein Cent ins Sexistenglas, ohne dass ich wirklich was gesagt habe. Das also könnt ihr euch ausdenken.
Ich finde den Punkt so ein bisschen nichtssagend.
Ja, natürlich ist das nichtssagend. Es gibt halt,
wenn du das willst, just do it.
Ja, ganz genau, weil das Ding ist halt einfach so, wie gesagt, es gibt keinen Plan so, kaufe das, habe dann das, so kommst du an die Weltherrschaft. Ne? Ja, Punkt 2 ist dann auch einfach nur, werde ballastlos. Da ist ganz groß aufgeführt, Freunde. Freunde und alles, was deinen Ambitionen im Weg steht. Also werde ein asoziales, weltdominierendes Etwas.
Das ist im Prinzip jetzt dieser Punkt eine dissoziale Persönlichkeitsstörung voraus, weil es sonst nicht möglich ist.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Punkt 3. Werde eine Persönlichkeit, die die Welt regieren kann, ist ja einfach gesagt. Das wird aufgeführt wie. Und zwar, lass andere wissen, dass du sie beherrschen kannst. Finde ich sehr schön.
Mhm. Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, so ein bisschen schon. umgebe dich immer sehr selber mit einem starken Ausdruck von Selbsterfüllung zu deinen Zwecken.
Boah, ganz ehrlich, das klingt wie der mieseste Ratgeber für Bewerbungsgespräche.
Ja, ey, auf jeden Fall. Aber so dominier. Also klar, wenn du, also was auf Mikrokosmos funktioniert, wie so kriegst du den Job, funktioniert theoretisch auch auf die Welt. Ne?
Ja, ich meine, ja, sie hat nicht Unrecht, keine Frage, aber es ist sehr unkonkret.
Ich warte noch auf einen Punkt mit Substanz.
Ja, auf jeden Fall. Sozialwissenschaften, was willst du da an Substanz, Alter? Habe eine starke Persönlichkeit, die dir hilft, stark, scharfsinnig und konzentriert auf deinem Ziel zu sein.
Das war doch schon Punkt 1.
Ja, und Punkt 2.
Ja, das ist, alles gleicht sich immer da wieder. Ja,
ja, mach weiter.
Und das, was ich persönlich sehr schön finde, wenn du dich schwach fühlst bei diesem Punkt 3, wenn du dich selber einmal schwach fühlen solltest, frage dich selber, wer bin ich, um wieder an dich selber zu glauben.
Ey, das klingt wie so ein Abnehmprogramm von Weight Watchers.
Ja, aber ganz klar, wenn du das halt schaffst, das ist halt auch Zielsetzung, Umsetzung, ne?
Ey, das ist, also
so, wenn du die Welt dominieren möchtest, dann musst du diese Charaktereigenschaften haben. Das heißt also, im Prinzip ist dein Ziel, die Welt zu beherrschen, ist nichts anderes als der Diätenplan, um 5 Kilo für dein Traumkleid abzunehmen.
Ohne Scheiß, das ist derselbe Plan wie, also zwischen ich schaffe dieses Level bei Mario und ich beherrsche die Welt.
Ja, ganz genau. Punkt 4 wird mit aufgeführt als schlafe, esse und bewege dich. Keiner erreicht den Gipfel auf schwachen Beinen. Stress und Schlaflosigkeit sind ein Zeichen von Schwäche, welche deine Feinde sofort bemerken werden.
Ich kann dir locker 5 Diktatoren aufzählen, bei denen das nicht der Fall war. Und die sind weitergekommen als wir.
Eben drum, deswegen gibt's Panzerschokolade. Also.
ohne Scheiß, nenn mir einen Diktator, der gut in Form war. Außer vielleicht Putin, aber der ist noch nicht so weit.
Naja, der zeigt aber, wie gut er in Form ist. Send ins Glas für Diktatoren beleidigen.
Was war Macho? Was war das?
Rassisten?
Rassist oder
den Moderator oder Diktatoren beleidigen.
Diktatoren beleidigen.
Und Punkt 5, halt einfach Augen aufs Ziel. In jeder Sekunde, in der du deinen Blick abwendest, hast du dein Ziel bereits versagt.
Ohne Scheiß, das klingt wie ein Tagebucheintrag von Putin.
Ja, sei ja. Das ist auf jeden Fall der 5-Punkte-Plan, um die Welt zu beherrschen. Also ihr müsstet eine asoziale Sau werden, die narzisstisch auf sich selber fokussiert ist und sich immer sagen muss, wie geil sie eigentlich ist.
Nein, im Prinzip musst du ein dissozial gestörter Narzisst sein mit einem Plan. Mhm. Und das
vor allen Dingen auch durchziehen.
Nee, das geht mit Narzissmus nicht einher. Narzissmus wäre störend. Aber der klassische Psychopath, wie man es früher genannt hat, wäre genau dazu in der Lage. Es gibt ja, wie gesagt, Studien ohne Ende, dass so ziemlich jeder Konzernboss, also ein Psychopath beziehungsweise eine dissoziale Persönlichkeitsstörung oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung
und hat. Und narzisstische Züge hat, ja.
Ja, narzisstische Züge würde ich jetzt mal außen vor lassen. Weil das geht immer ein bisschen weiter, aber eben eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Und das ist eben genau das, was du brauchst, um diesen Plan zu verfolgen. Weil wenn du das hast, also wenn du so eine Störung hast, dann erfüllst du automatisch alle anderen Punkte, außer vielleicht die Zielstrebigkeit, aber selbst die geht meistens damit einher, weil du sehr schwer abzulenken bist, logischerweise, weil dir alles ein Scheiß interessiert.
Aber das Ding ist halt auch, weißt du, mit der Eroberung der Welt ist es im Prinzip genauso wie mit einem Gym-Membership, ne? Du siehst nur Ergebnisse, wenn du es jeden Tag machst.
Da habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen, das angeblich mit und durch Arnold Schwarzenegger gekommen ist, dass jemand mal zu ihm gesagt hat, als er noch Bodybuilder war, ich will nie wie du aussehen, und er antwortete, wirst du auch nicht.
Ja, keine Sorge, wirst du nicht. Ja.
Finde ich sehr cool.
Ja.
Ja.
Ja, also halten wir fest, Brain müsste Social Blogger werden. Nee, keine Ahnung, er müsste auf jeden Fall seine Persönlichkeit sein.
Fazit,
ja, wie gesagt, es gibt halt leider so, ja, wie kriegt man die Weltherrschaft? Kauft 10 Atombomben und bedroht die Staaten.
Und lest euch irgendwelche esoterisch angehauchten Blog-Einträge durch.
Hört die Kack- und Sachgeschichten.
Nein, also
mit dem Tipp nehme ich auch ab.
Alles,
ja, also, deswegen, damit erreichst du alles.
Ja. Grundsätzlich stimme ich ja allem zu, was du da gerade vorgelesen hast, aber das hätte man auch zusammenfassen können und nicht in so 10 schwurbelige Punkte machen, von denen 7 ein und derselbe sind.
Ja, weißt du, das Ding ist halt auch beim Thema Welteroberung kommt es dann natürlich auch immer, finde ich persönlich, auf die Kreativität an, ne? Wie eroberst du die Welt? Mark Zuckerberg hat einen Social-Media-Kanal gefunden. Donald Trump hat sich durch die Russen wählen lassen. Angela Merkel macht einfach gute Arbeit.
Elon Musk macht das am klügsten. Der erobert den Mars, da ist noch keiner. Ja, oder? Weil leichter kannst du ja nicht Präsident von einem Planeten werden. Ich fahre da einfach hin und ihr könnt da nicht, weil ich habe die Kohle, ihr nicht.
Ja, ganz genau.
Riesenmittelfinger und weg bist du.
Ja, siehst du, ganz genau. Du hast ein Punkt hast du gar nicht vorgelesen. Punkt 6, der ist dann so ganz, ganz dünn nur gedruckt.
Weißt du, wenn du dir ausdenkst, brauchst du dazu nicht mein Blatt davor halten.
Benutze viel Selbstbräunungscreme.
Du hast den Witz kaputt gemacht, Richard.
Ich habe keinen Witz.
Witze,
nein, nicht deiner, seinen.
Nein, deswegen, ich habe keinen Witz kaputt gemacht. Lass mich ausreden.
Witze werden immer besser, je öfter man sie erklärt, definitiv.
Kannst du ihn nochmal erzählen?
Gut. Schließen wir das Thema ab für heute.
Ja.
Ja.
Der Pinky und der Brain.
Was sollen wir sagen? Anstatt die Welt zu erobern, hat er unsere Herzen erobert.
Boah, Richard, ey, ganz ehrlich, wir laden dich einfach nicht nochmal ein. Das war ganz nett.
Was heißt denn hier einladen, du Affe?
iTunes-Rezensionen.
Hast du gemerkt, das war ein neuer Akkord, den er da gespielt hat? Hast du heimlich geübt?
Nee, das war der gleiche, den ich immer spiele.
Der klang auf jeden Fall anders.
Ja. Du hast einen Knick im Ohr.
Echt? Ja. Nein, der kommt auch bei Kack- und Sachgeschichten-Intro vor.
Ja, das
darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das ist genau der.
Ja, aber den hast du gerade nicht gespielt.
Nee, eben. Hast du
ach, fickt euch. Keine neuen iTunes-Rezensionen.
Was?
Ja, schade. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gebt. Wir warten auf neue.
Boah, wir haben aber mehr Sternebewertungen. Das ist cool.
Es kamen wohl ein paar Bewertungen rein, allerdings ohne Text, sondern nur mit Sternen.
Aber die sind auch cool.
Die nehmen wir auch gerne an.
Ja, die nehmen wir sogar sehr gerne, weil die helfen uns genauso wie die mit Text. Nur mit Text ist halt witzig.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil mit Text, sagen wir es mal so, indirekt gestaltet ihr die Sendung mit. Denkt mal daran.
So sieht's aus.
Ja.
Tja, und damit... damit kommen wir dann zum...
Der war auch anders.
Yeah. Ja, das habe ich mit Absicht jetzt gemacht. Ach
so. Pass auf, jetzt machen wir da noch ein anderes Wort.
Komm, wir leiern mal. Was gibt's denn noch, so ein Move aus einem Film? So ein Soundeffekt. Genau.
Das war ein C-Moll. Wir haben in der vorletzten Folge über die Sendung mit der Maus gesprochen. Und einer unserer Hörer, das hatte ich schon mal kurz angekündigt, arbeitet tatsächlich Köln in der Animationsfirma, die die Maus macht.
Nein,
das
geil.
Das ist ein begeisterter Hörer von uns.
Nein, mega gut.
Felo.
Hallo, Felo.
Von dem wir auch schon mal Hörerfeedback vorgelesen haben.
Hallo.
Und ich habe ihn dann, als ich das erfahren habe, dass er da arbeitet, darum gebeten, uns einen kurzen O-Ton über sich und seine Arbeit aufzunehmen. Und den hören wir jetzt an. Yeah.
So, ihr kleinen Scheißer, ihr. Ich bin hauptberuflich Trickfilmer und ich animiere tatsächlich seit 2004, glaube ich, ganz schön lange her, die Maus, den Elefanten und die Ente für die Sendung mit der Maus. Kein Scheiß. Heute habe ich tatsächlich wieder mal kurz die Maus animiert. Und zwar, ganz kleine Animation, wohlwollendes Lächeln. Ja? Maus lächelt wohlwollend. Wenn ihr jetzt schon glaubt, dass Augenklimpern echt dramatisch ist, dann seid ihr noch nie von dieser Maus wohlwollend angelächelt worden, so wie ich heute diese Maus habe wohlwollend lächeln lassen. Ja, am Montag werde ich dann den Elefanten oder wie wir ihn ganz liebevoll nennen, den Ele. Es ist einfach kürzer, Trickfilmer mögen das gerne, wenn man Sachen abkürzen kann. Aber ich habe das ja tatsächlich noch richtig von der Pike auf gelernt, richtig auf Papier und Leuchttisch und auch ganz lange noch so animiert, jede Phase einzeln gezeichnet. Und ich glaube 2011 oder so sind wir tatsächlich erst bei uns in der Firma vom Leuchttisch auf digital umgestiegen, auf das Cintiq. Die Maus wird aber tatsächlich immer noch genauso animiert. Jede Phase wird einzeln gezeichnet, also jedes Bild, da wird nichts, das ist keine Computeranimation in dem Sinne, dass man wie soll man sich das vorstellen, so 2D-Animation, wie man früher Legetrick gehabt hat, wo einzelne Schablonen hin und her geschoben werden, so wird heute auch sehr viel animiert. Wir haben uns da so seit ein paar Jahren bei den meisten Produktionen, wie zum Beispiel jetzt bei Martin Luther, auf eine Kombination aus Zeichentrick, bei jeder Phase gezeichnet, und Legetrick, wo die einzelnen Sachen hin und her geschoben werden, spezialisiert. Aber die Maus ist tatsächlich noch ganz genau so. Es wird zwar nicht mehr auf Papier gezeichnet, sondern über das Cintiq, über das große Zeichentablett, direkt in den Computer, aber tatsächlich sonst alles noch richtig Handarbeit. Ja, da guckst du mal. Klick, klick, schniff, schniff. Die Ente animiere ich eigentlich tatsächlich sehr gerne. Im Gegensatz zu dem Ele lässt die sich nämlich auch schön animieren. Die hat Beine und einen Körper und einen Hals und einen Kopf. Der Ele ist nur so ein Stumpen, so ein runder Klops mit viel zu kurzen Beinen. Der lässt sich total schwer, richtig schöne Posen für zu finden. Die Maus lässt sich eigentlich ganz schön animieren, bis auf den Umstand, dass sie von vorne und von der Seite komplett unterschiedlich aussieht. Das hat damals die Isolde Schmidt-Menzel, ich nehme an, den Namen werdet ihr auch schon genannt haben, entworfen und später Friedrich Streich dann animiert. Und ja, der liebe Herr Streich war alles Mögliche, aber kein begnadeter Animator. Eigentlich darf ich nichts Schlechtes über die Maus sagen. Der WDR ist ein guter Kunde. Aber dass Friedrich Streich jetzt nicht der Disney-Animator war, das wissen wir auch alle. Der hat Kopfdrehungen überhaupt nicht animiert. Die Maus schaut nach vorne, klack, die Maus schaut zur Seite, klack. Da ist nichts dazwischen. Und dementsprechend kann man das auch heute nicht animieren. Wenn man eine Kopfdrehung animiert, dann müssen Augen, Nase und Mund die Position am Kopf wechseln. Wenn ihr euch diese Viecher, das Viech mal anschaut und die Position mal vergleicht, die sitzen komplett an der falschen Seite. Von der Seite hat die Maus eine riesen Nase, von vorne ist das Gesicht flach. Wenn ich das jetzt ganz ruhig versuche zu animieren, diese Kopfdrehung, dann komme ich in Teufels Küche. Da haben wir mittlerweile Tricks dafür entwickelt, aber ist nicht so einfach. Schaut weiter die Sendung mit der Maus. Wenn ihr einen Spot mit der Maus, Elefant und Ente seht oder die Titelanimation Lach- und Sachgeschichten heute, dann sind die Zeichnungen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von mir. Macht's gut. Tschüss.
Ja, mega geil, ey. Mega, mega geil.
Ich habe mich gerade scheckig gelacht.
Ja, ich fand's auch mega. Ich habe kurz gesagt, als er noch gesagt hat, so 2011 sind die erst auf ihre Tablets dann da quasi hingeschrieben. Weil meine Schwester, ja, weiß ich, die ist ja auch so Animationsfan, die benutzt so ein Ding auch, ne? Mhm. Weil klang erst so, als würden die so, ja, wir haben erst immer ganz normal mit dem Lichtkasten und dann mit dem Papier so dann das gezeichnet und immer aufeinander. Ja, irgendwann sind wir dann auf das Tablet, auf das Syntax da umgestiegen. Mann, ist das eine Arbeit, wenn du das immer versuchst durchzuleuchten und immer so.
Ja, aber ey, vielen Dank. Also das ist echt mega interessant. Ja, super interessant. Wir hätten mich vielleicht vor der Folge interviewen sollen.
Ja, leider, wie gesagt, er hat mir das geschrieben, dass er da arbeitet,
ja,
ein paar Stunden, bevor wir die Folge aufgenommen haben.
Ah, geil. Ey, echt mega cool, Mann.
Das
danke.
Hat leider nicht mehr gereicht.
Können wir dich mal besuchen kommen?
Gollum!
Gollum,
gut, nee, weiter,
gut Lust drauf, du.
Weiter im Hörerfeedback. Mike Hahn hat uns zur Blade Runner-Folge Folgendes geschrieben. Er empfiehlt uns zu Verständniszwecken für Blade Runner 2049 drei im Vorfeld produzierte Kurzfilme. Von denen wusste ich gar nichts. Ich habe sie mir auch noch nicht angeguckt, werde ich aber machen. Einmal Blackout 2022, einmal 2036 Nexus Dawn, mhm, und 2048 Nowhere to Run. Die schmücken dieses ganze Worldbuilding noch so ein bisschen aus.
Ja. Vor allem das mit dem Blackout.
Die habe ich ich habe sie ehrlich gesagt tatsächlich auf meiner Festplatte, habe sie aber bisher noch nicht geguckt.
Illegal?
Nein. Nicht illegal.
Warum hast du die dann auf deiner Festplatte?
Weil ich zufällig Kritikerleute kenne, die mir da bestimmte Dateien zuschanzen können, weil die das irgendwo,
ja,
haben.
Ja, zuschanzen, die kann man, aber kein Kritiker.
Wurden diese Filme nicht zu Promotion-Zwecken gemacht? Kann man die sich nicht kostenlos bei YouTube angucken?
Wahrscheinlich. Also probieren, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, weil, ich hab's auf der Festplatte.
Also heutzutage machen das ja Filmstudios gerne, dass sie im Vorfeld zu Filmen so ganz kurze Bits oder Kurzfilme machen, mhm, die kostenlos für jedermann zu gucken sind und die einfach nur den Hype anregen sollen. Naja, ist klar. Das nicht hier auch so ein Ding?
Weiß ich nicht, keine, ich hab's Ahnung, noch nicht gesehen, Mann.
Muss ich mir auch mal reinziehen. Gut, nächste Mail. Paul schreibt, hallo Leute. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zur Titanic-Folge, die ich schon längst schreiben wollte, aber es immer wieder vergessen habe. Als ihr angefangen habt, über Theorien und sonstige Informationen zu schwadronieren, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihr das Buch Titan von Morgan Robertson erwähnt.
Ja.
Das Buch beschreibt eine Liebesgeschichte, die mit dem Untergang des Schiffes nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg auf dem Nordatlantik handelt. Das Interessante daran ist, dass das Buch 1889 erschienen
ist.
Ach
so, das, ja.
Also 14 Jahre vor dem wirklichen Ereignis. Man könnte jetzt sagen, ja, ja, aber damals sind bestimmt viele Schiffe an Eisbergen zerschollen und der Name ist Zufall. Doch wie ihr wisst, war die Titanic damals fast einzigartig und der absolute Wahnsinn. Kurze Anmerkung von mir, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge gesagt haben, die Titanic war das erste Passagierschiff, das tatsächlich mit einem Eisberg zusammengestoßen, ja, ist. Also das war nicht Usus, dass das ständig passiert ist damals, da hat Paul absolut recht.
War diese Geschichte, von der er da erzählt, war das nicht sogar mal eine Folge bei X-Faktor?
Es war mal eine Folge bei X-Faktor.
Ja. Ja. Paul hat sich die Mühe gemacht und uns einige Gemeinsamkeiten jetzt aufgeschrieben. Die meisten sind technischer Natur, aber es ist schon wirklich erstaunlich, wie nah das aneinander ist.
Danke, Paul.
Die Länge der Schiffe: Titanic 296 Meter, Titan 244. Beide Schiffe waren aus Stahl, hatten drei Propeller und zwei Masten. Beide Schiffe hatten wasserdichte Schotten. Beide Schiffe galten als unsinkbar. Beide Schiffe waren zu ihrer Zeit die größten Passagierschiffe. Beide Schiffe konnten rund 3000 Passagiere befördern. Die Bruttotonnage der Titan 45.000, der Titanic 46.000 und ein paar zerquetschte. Beide Schiffe verfügten über zu wenig Rettungsboote. Beide Schiffe hatten ihre letzte Fahrt im April. Beide stießen mit einem Eisberg zusammen und wurden an der Steuerbordseite beschädigt. Die Orte, an denen die beiden Schiffe untergingen, waren nur ein paar hundert Meilen voneinander entfernt. Krass. Und zuletzt, beide Schiffe gehörten britischen Reedereien, die ihren Sitz in Liverpool hatten und in New York eine Dependance am Broadway unterhielten.
Darf ich mal ganz kurz sagen, so, wenn der Autor das so geschrieben hat und das dann irgendwie später dann wirklich so passiert ist, das nennt man dann einfach mal klassisch Künstlerpech.
Ja, oder Glück an der Stelle.
Das Ding ist ziemlich krass.
Das ist schon gruselig. Wir hatten in der Pause darüber gesprochen. Erinnerst du dich oder erinnert ihr euch?
Ja, ja.
Da hatte ich das nur angemerkt, weil ich das, ich kannte das halt eben auch durch X-Faktor und hatte das mal gesehen. Da haben wir beschlossen, nicht drüber zu reden, weil wir schon so viel Stoff hatten zur Titanic. Genau. Ja, wir haben darüber nachgedacht und ja, das ist ein mega interessantes Thema.
Also ich glaube ja, James Cameron hatte dieses Buch gelesen, Titan, ja. und hat dann den Untergang der Titanic so gemacht, also so gebaut.
Was? Wie
James Cameron? In diesem Buch.
Weil ja, mit dieser Liebesgeschichte.
Oh, also, also ich meine auch, er hat den echten Untergang der Titanic inszeniert.
Nein.
Danach hat er die Mondlandung noch gedreht.
Leute, das war sein Vater.
Ja.
Ja.
So alt ist der James noch nicht.
Irgendwer in James Camerons Familie hat den echten Titanic-Untergang inszeniert.
Genau, weil das ja jeder weiß, er heißt ja James Cameron Jr., der Zweite.
Genau. Ja. Okay. Sein Vater Jimmy wurde hauptsächlich genannt.
Ja, vielen Dank, Jimmy.
Du weißt ja so, wir werden gerne darauf eingegangen.
Daher kommt die Kamera, ist auch kein Witz.
Wir werden gerne darauf eingegangen, aber das war, wie einige Fans das auch schon mal bemerkt haben, bevor der Zeit, als Fred alles zu detailliert wurde.
Och, Leute. Immer noch beleidigt wegen dem Voldemort-Vorfall.
Wir nicht.
Torben He schreibt uns: Moin. Als erstes ein großes Lob an euch. Den Podcast sowie der Premium-Kram auf Patreon, den ihr raushaut, sind echt der Wahnsinn, Zitat. Und eine der kleinen großen Highlights in meiner Podcast-Liste. Wie wäre es mal mit einer Kack- und Sachfolge über eine mögliche Existenz oder Erklärung für Paranormales? Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn ihr euch diesem Thema widmen würdet.
Naja, Kinders, Halloween steht vor der Tür und wir haben gerade eine Abstimmung.
Ne? Er hat ja auch geschrieben, passt ja auch zur Halloween-Zeit.
Torben hier, ist halt unser Köln-Torben.
Nee, ist ein anderer Torben. Habt ihr Bock, über Geister und Paranormales zu sprechen?
Mega. Also, wenn wir jetzt nicht Halloween durch den Poll machen, wäre das halt so eine klassische Skepsis-Folge auch. Ne?
Kurz zur Erklärung: Alle, die bei uns bei Patreon sind, können da gerade abstimmen. Wir planen nächste Folge ein fettes Halloween-Event. Wir werden auch einen Livestream machen, wenn es klappt, wieder in den nächsten Tagen, nächste Woche. Und die Hörer dürfen bei Patreon gerade abstimmen, über welchen generischen Monstertypus wir sprechen. Im Moment führen, glaube ich, Geister und Gespenster und Werwölfe. Ja. Bleibt aber spannend.
Ja, wird witzig auf jeden Fall. Ja, aber es ist halt nur schwierig jetzt das so, also eine Folge darüber können wir gerne mal machen. Das ist nur die Frage, wie bringen wir das zusammen? Vielleicht, wenn wir über sowas reden wie, weiß ich nicht, Mama oder der halt Paranormal Activity.
Ja, ne, das können wir schon. Also zur Not ist das halt ein geiles Thema eben auch für Skepsis, ne?
Ja,
also das ist halt schon.
Für Skepsis wäre super.
Ja.
Für Skepsis wäre das,
also
wär das super
geil. Zur Erklärung, Skepsis ist ein Premium-Format, in dem wir über Verschwörungstheorien reden. Und da passt sowas eben auch super rein.
Das können wir auch mal nehmen, wenn wir, weiß ich nicht, Horror reinmachen. Hier von James Wan hier zum Beispiel, hier The Conjuring oder so. Ne?
Ja, oder Poltergeist.
Ja,
ja, da können wir so ein bisschen so einen allgemeinen Rundumschlag machen, wie bei der Vampir-Folge. Genau. Woher kommt diese Idee des Gespenstes, des Geistes, bla und
also
so.
Das wird auf jeden Fall kommen. Wir wissen nur noch nicht, wie und wo.
Hast du eigentlich gesehen, dass bei der Abstimmung bei Patreon jetzt für die Halloween-Folge irgendwer reingeschrieben hat, ja, schade, dass sie Vampire vergessen haben. Ja, haben wir letztes Jahr gemacht.
Ja, aber Leute, wir haben mittlerweile halt so viele Folgen, dass es selbst den Leuten, die bei Patreon bei uns angemeldet sind, also die uns schon länger verfolgen, dass es anscheinend da Folgen gibt, die Leute irgendwie nicht mitgekriegt haben.
Mega gut eigentlich.
Und das war unsere erste wirklich richtig lange Folge. Also wer sie noch nicht kennt, hört euch sie gerne an. Die ist echt witzig
geworden.
Die war
mit Livestream sogar. Da waren wir danach. Das war
unser erster richtig großer Livestream.
Ja, und vor allem das war der, wo wir Claudio auch hier hatten. Und wo wir dann, als wir fertig waren, Claudio so schlau war, sich zu verabschieden. Und wir gesagt haben, wir trinken noch zwei Bier. Und das wurden aber
mega weggeballert.
Ja, das war nicht gut.
Ich lag am Ende auf dem Fußboden.
Ja, das war mega lustig.
Darüber haben wir in unserer Jubiläumsfolge gesprochen. Könnt ihr euch auch mal, was an diesem Abend nach der Folge passiert ist.
Ja, es ist so gut, dass wir daran gedacht haben, die Kameras auszumachen.
Gut, Leute, unterstützt uns bei Patreon. Alle, die uns da mindestens $3 geben monatlich, dürfen unseren Premium-Feed hören. Da wird es neues Material jetzt geben. Auf der Webseite kackundsach.de ist das auch verlinkt. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, immer 5 Sterne. Folgt uns bei Facebook, bei Twitch, bei Twitter, bei Instagram und empfehlt uns eure Oma.
Jo.
Hallo Oma.
Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
So.
Die Kack- und Sachgeschichten haben jetzt mal Schluss. Jetzt gehen wir einen trinken
und warten auf den Bus.
Nee, und dann reden wir Schluss.
Und warten auf den Bus.
Ey, wir haben Schienenersatzverkehr im Moment.
Ja, stimmt. Ja.